Hallo
und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Nach einer kurzen Sommerpause sind wir zurück und widmen uns den verstörenden Traumwelten einer Regie-Ikone. Wir reden über Lost Highway von David Lynch.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber, und Lukas Gröning, das bin ich. Hallo Lukas.
Hallo Lukas. Und nach unserem ja bereits lustigen Vorgespräch starten wir genauso lustig. Wir sitzen hier wieder mal beisammen, haben uns jetzt auch längere Zeit nicht gehört, nicht gesehen und haben beschlossen, dass wir heute im August unsere neue Folge zu Lost Highway aufnehmen. Ein weiterer und ich glaube unser erster David Lynch-Film im Podcast. Nicht unser erster David Lynch-Film überhaupt, wobei so viele habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ja, es soll heute, und das war, glaube ich, dein Pick, um den 1997 erschienenen Film Lost Highway gehen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir den Film, wie gesagt, als Herausforderer angeschaut. Und ja, wie wir jetzt ins Gespräch kommen, was wir alles so für Themen vorbereitet haben und wo wir dann am Ende enden, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, freue mich auf das Gespräch und freue mich vor allem wieder mal in dein Gesicht zu schauen. Das ist viel zu lange her. Ich weiß gar nicht, wann, irgendwann im Juni oder so haben wir uns mal gesehen. Ja. Aber ich glaube, ich hatte jetzt eine ganze Weile lang Ferien oder freie Zeit, so kann man es vielleicht nennen, arbeitsfreie Zeit. Da haben wir uns irgendwie gar nicht gesehen. Da war Urlaub und Pflichten und dies und das und jenes. Ja. Und dann hatte ich auch noch irgendwie Geburtstag.
30 bist du geworden. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich war 2, als unser heutiger Film anscheinend ins Kino kam. Ich weiß gar nicht, ob der ins Kino hier kam in Deutschland, ob der da großartig ausgewertet wurde. Ich weiß gar nicht, was der für ein Boxoffice, was der für ein Budget hatte und so weiter und so fort. Ist mir gar nicht so bekannt. Ich habe nur gehört, dass der beim Sundance Film Festival, glaube ich, gar nicht so gut ankam. Ich glaube, die Rezeption war von Festival zu Festival so ein bisschen unterschiedlich. In Cannes wurde er abgefeiert, aber dann Übersee, ja, wurde er, glaube ich, sogar ausgepfiffen, ja, zu seiner Zeit, als ich 2 war.
Ja. Ach echt, ja. Das wusste ich auch noch nicht, okay. Also ich wusste, dass der Film kein so wahnsinnig großer kommerzieller Erfolg war. Ich wusste aber, dass er im Rahmen von so einer cinephilen Bubble unter David Lynch-Fans, die es damals an Ende der 90er schon gab, durchaus erwartet wurde und dass im Prinzip darauf gewartet wurde, dass dieser Film endlich erscheint, auch weil er ja ein sehr hohes Maß oder eine sehr hohe Anzahl an verschiedenen Musikern auch unter sich vereint, die dort einen Soundtrack mit beigesteuert haben. Kommen wir alles noch gleich zu. Aber stimmt, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Auch so die letzte Folge im Mai aufgenommen und veröffentlicht. Also die Leute dachten schon vielleicht, wir sind weg, und dann plötzlich, zack, im August sind wir wieder da und kommen auf einmal mit Lost Highway von David Lynch um die Ecke. Ja, sehr tollen Film. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich erstmal gerne von dir wissen, was du denn in dieser langen Zeit so zuletzt gesehen hast.
Gar nicht so viel, um ehrlich zu sein. Ich war 3-mal im Kino, einmal zu 28 Years Later, einmal zu dem neuen Jurassic World Film, ich weiß gar nicht mehr, wie der Untertitel war. Und dann war ich nochmal zu Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Remake. Nee, Remake ist es nicht. Ist es ein Reboot? Ist es ein Sequel? Irgendwas davon, ja. In 4 Monaten, in 5 Monaten sitzen wir wieder hier zum Jahresrückblick. 2 der 3 Filme werden da auf jeden Fall reinkommen. Ich möchte noch gar nicht sagen, um welche Filme es da gehen wird. Aber ich kann mal ein bisschen über den aktuellsten Film, den ich gesehen habe, sprechen. Das war, wie gesagt, ich nenne es jetzt einfach mal Sequel von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Dieser, ja, prototypische 90s Highschool-Horror-Thriller, Mystery, Crime, Drama und so weiter, wo alles irgendwie drin ist. Und das Ganze wurde ja jetzt von, ich glaube, einem Regisseur neu aufgelegt. Ich glaube, es war nur einer, es dürften nicht 2 gewesen sein. Und ja, die Erzählstruktur ist eigentlich die gleiche. Eine gewisse Gruppe von Jugendlichen, ja, trifft sich an einem malerischen amerikanischen Küstenort. Man pflegt irgendwie toxische Freundschaften, alles ist irgendwie darauf ausgelegt, schön zu sein, zu glänzen, oberflächlich zu sein und diese Oberflächlichkeiten dann immer miteinander zu verzahnen und sich daran gegenseitig irgendwie zu exponieren. Ja, naja, und innerhalb dieser Freundschaft, innerhalb dieser Bubble passiert dann ja aus Jux und Heiterkeit ein Unglück. Es wird, wie das schon, ich glaube, bei Scary Movie Teil 1 der Fall war, die rekurrierten da ja auch auf Scream und auch Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so weiter und so fort. Den habe ich nun vorher gesehen, bevor ich diese ganzen 90er Originale dann kannte. Also Scary Movie Teil 1 war mir früher ein Begriff und ich sehe das jetzt quasi rückwärts statt der Chronologie entsprechend. Habe ich eben erst die Hommage gesehen oder eben die Satire.
Geht aber, glaube ich, ganz kurz den meisten Leuten in unserem Alter irgendwie so, ne? Weil diese Scary-Movie-Filme sind ja schon auch irgendwie jetzt nicht auf Kinder ausgelegt, würde ich sagen, aber schon irgendwie so, dass die durchaus für Kinder verträglicher schon sind als sowas wie Scream, der jetzt auch nicht der härteste Horrorfilm ist, ne? Aber trotzdem, glaube ich, nochmal leichter zu konsumieren, auch für Leute jüngeren Alters.
Absolut. Also, Scary-Movie hat bei mir als junger Jugendlicher super funktioniert, hat ja auch wirklich so einen einfachen, irgendwie präpotenten Humor, der vor allem, denke ich mal, bei jungen Menschen oder wenn man damit überhaupt noch nicht sozialisiert ist mit dieser Art von Film, ganz gut funktioniert. Ja, genau, es passiert ein Unglück und so weiter und so fort und daran entspinnt sich die klassische Geschichte, dass diese Menschen, die das Unglück verheimlichen wollen, dann heimgesucht werden und allerlei Unglück erfahren und man darf die ganze Zeit raten, wer jetzt hier der oder diejenige ist, die die ganzen Morde, Tote und die Rachegelüste zu verantworten hat. Das ist stellenweise ganz gut gemacht, sieht ganz nett aus und so weiter. Aber ganz im Kontrast zu unserem heutigen Film Lost Highway merkt man hier wirklich diesen Produktcharakter. Ja, man möchte hier etwas schaffen, was es schon einmal gab. Man möchte das einfach nur irgendwie neu machen, nochmal ins Kino bringen und irgendwie anscheinend eine Nachfrage befriedigen, die, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt gab, aber sicherlich hat man sich das davon versprochen, dass man eben dieses Rezept, was ja bereits in den 90ern super funktionierte, man 30 Jahre später, weil es jetzt vielleicht eine Art kleines Jubiläum gibt, nochmal neu aufzulegen. Ja, jetzt, wo ich sag mal, so ein Film wie David Lynch's Lost Highway bei mir sehr, 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 sehr präsent ist, komme ich dann natürlich so ein bisschen ins Vergleichen. Ja, beides ist so ein bisschen auf Mystery angelehnt. Beides spielt irgendwie an nicht näher beschriebenen Küstenorten in so einer diffusen Umwelt. Es geht um Dinge, die irgendwie im Vagen sind. Man kann die sich Stück für Stück erschließen. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, wird das natürlich dann auch sehr explizit und eindimensional gemacht. Hier bei Lost Highway, wir werden drüber sprechen, ist natürlich die Mehrdimensionalität sage ich mal, schon eins der Charaktermerkmale eines David Lynchs, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Die Filmkunst als Mittel, als Instrument wird, denke ich mal, ganz anders als in Lost Highway in Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, genutzt, um einfach irgendwie so ein Geld zu verdienen, einfach, ich sag mal, ein bereits antizipiertes Verlangen zu befriedigen. Man denkt vorher nach, was brauchen wir, und dann denken wir erst nach, was machen wir. Das wird bei den klassischen Auteuren, die es halt noch gibt, bei den Regisseuren, die eben nicht irgendwie unter der Knute eines großen Konzerns und oder was heißt unter der Knute, manche sehen das natürlich irgendwie als Chance, Dinge nach Wunsch, nach Auftrag zu machen, um natürlich ein gewisses Standing zu erreichen, gewisse Mittel, gewisse Kontakte und so weiter und so fort. Da kann ich das schon verstehen, dass man mal solche Filme macht. Es ist ja auch nicht so, dass David Lynch immer grandiose Filme gemacht hat. Der hat ja auch zum Beispiel Werbespots gemacht und so weiter und so fort. Also da kann man sich so einfach nicht machen. Aber man merkt schon, dass eben, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, eher ein Kulturprodukt ist. Ja, das kann man sich anschauen, das erfüllt seinen Zweck, das muss einen Nutzen erfüllen. Ja, am besten einen Nutzen, bei dem man weiß, dass der Nutzen funktioniert. Deswegen hat man wahrscheinlich mal in die 90er geguckt, was es da noch so gab, was noch nicht geremaked wurde oder gesequelt oder was weiß ich wurde. Und das ist auch okay, aber weder nachhaltig noch irgendwie ein profunder Beitrag zu irgendwelchen Genrefilmen, zu irgendwelchen Stücken, die irgendwas mit Film, mit Kunst oder sei es mit Unterhaltung selbst zu tun haben und ich denke mal in 2-3 Jahren erinnert werden. Ja, damit hat es ja nichts zu tun. War okay, Wird es das in den Jahresrückblick schaffen? Zu den schlechtesten Film glaube ich fast auch nicht, zu den besten Film sowieso nicht. Honorable Mentions nach oben und nach unten kann ich mir auch noch nicht vorstellen, deswegen habe ich jetzt einfach mal kurz drüber gequatscht. Ja, falls der noch irgendwie im Kino ist, würde ich mir sparen, falls es den irgendwann mal im Streaming gibt und ihr den noch nicht gesehen habt und jetzt vielleicht so ein bisschen Lust bekommen habt, guckt ihn euch gern mal an. Mich würde sogar interessieren, was ihr davon haltet. Ich habe bisher sehr, sehr wenige Menschen getroffen, die den Film gesehen haben in meinem näheren Umkreis.
Was hältst du von den alten? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Den habe ich gar nicht gesehen.
Hast du gar nicht
gesehen? Das Original habe ich gar nicht gesehen. Ich habe Ausschnitte hat man gesehen, wenn man mal irgendwie, ja, wenn mal irgendein schöner YouTube-Channel irgendwas zum Besten gibt und mal die 90er so ein bisschen den mal Tribut zollt und mal so ein Best-of gibt. Und ich glaube, da gibt's so eine schöne Serie, die gab es bei Amazon. Da gibt's, glaube ich, 7, 8 Staffeln, Circle of Film oder irgendwie, wie das heißt. Da wird quasi jedes Jahrzehnt, jede Dekade vom späten 19. Jahrhundert bis quasi in die Gegenwart. Ich glaube, die Gegenwart endet da aber in den frühen 2000ern, weil das schon relativ alt ist, angefangen. Und da wird auf jeden Fall der Film, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, mit verwurstet. Original habe ich nicht gesehen. Bei Scream ist es wiederum anders. Da gab es ja auch, sage ich mal, mehrere Teile. Dann wurde das Original geremaked und so weiter und so fort. Das wäre mir schon eher ein Begriff. Aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, das Original zu kennen, auch wenn ich es gar nicht kenne. Es war irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ich glaube, also die Charakterzeichnung, diese klischeehaften Charaktertypen, diese schönen Basketballer, Footballboys und diese ja eher geschminkten und sehr exaltierten und prätentiösen jungen Frauen, die mit ihren Reizen spielen und den Jungs gefallen und dann irgendwie gegenseitig intrigieren und sich dann doch nicht mehr mögen und dann wieder doch und dann ist die eine böse am Anfang, dann doch wieder die Liebe und so weiter. Man kennt dieses Spiel, man kennt diese Mechanismen. Ich glaube, die hat man relativ schnell geblickt und das ist nichts mehr, was jetzt irgendwie reizt. Aber ich dachte mir, hey komm, war gerade sowieso Sommerloch und so weiter, war gerade sowieso nichts sonst Tolles im Kino, was ich nicht bereits gesehen hätte oder wo ich mir nicht gesagt hätte, ach komm, das muss jetzt wirklich nicht sein. Und da dachte ich mir, komm, Yannick, wir gehen einfach mal einen Film, der dir vielleicht auch gefallen könnte, wo wir so eine gewisse Schnittmenge haben und vielleicht ein bisschen drüber reden können. Und da sind wir halt in dem Film gegangen und das war aber ganz okay.
Schnittmenge im Zusammenhang mit einem Horrorfilm ist auch ein schönes Wort. Übrigens, du hast bestimmt eine große Schnittmenge. Stimmt. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja, ich habe auch eine gewisse Vergangenheit mit den alten Filmen, weil tatsächlich ging es mir auch so, dass ich die Scary Movie Filme zuerst gesehen hatte und dadurch dieses Kostüm von Ghostface natürlich dann auch aus Scream dann sehr präsent hatte und immer diesen Film unbedingt sehen wollte. Und der erschien ja dann oder war so ein bisschen der Startpunkt für eine ganze Reihe von so Teenie-Horrorfilmen, die dann Ende der 90er, Anfang der 2000er dann auch noch kamen. Ne? Da gehörte halt, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast dazu, da gehörte dann auch Dings dazu, Düstere Legenden zum Beispiel auch, mit Jared Leto, der da mitspielt, und noch so ein paar andere Sachen. Auch Halloween wurde ja dann wieder neu aufgelegt mit Halloween Resurrection und dann davor noch Halloween Age 20. Also dieses 20er-Jahre-Jubiläum, was der Film dann sozusagen gefeiert hatte. Und die ging ja auch sehr in diese Teenie-Richtung rein. Halloween hat natürlich sowieso diesen Ursprung in den 70ern schon gehabt, als Teenie-Horrorfilm sozusagen verschrien zu sein. Aber das hat dann auch nochmal bei diesem Reboot ziemlich gut reingepasst in diese Reihe. Von daher, ich habe die dann damals alle geschaut und fand das ganz toll. Und war vielleicht auch ein kleines bisschen verknallt in Jennifer Love Hewitt in Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Sie spielt da die Hauptrolle und war damals eine sehr ikonische Figur in dieser Zeit, und das muss ich so sagen. Buffy gehört ja auch in diese Zeit rein so ein bisschen. Ne? Buffy, die Vampirjägerin, müsste auch 90er, ist ja auch so eine 90er-Jahre-Horrorserie sozusagen, ne? Die natürlich dann im Umkehrschluss mit übernatürlichen Elementen arbeitet, aber trotzdem ja auch dieses Teenie-Motiv da hat von so einer taffen Frau, die sich da durchsetzt, wie generell all diese Filme da in Anfang der 2000er, Ende der 90er eigentlich. Genau, ich habe auch so ein paar Sachen zuletzt gesehen. Ich möchte auf zwei Filme direkt eingehen. Und zwar hatte ich ja, ich habe ja einen Literatur-Podcast und da haben wir der talentierte Mr. Ripley gesehen. Die ganzen Folgen sind voraufgezeichnet. Nächste Woche erscheint die letzte Folge zu der talentierte Mr. Ripley. Und da habe ich mir gedacht, es gibt ja auch mehrere Verfilmungen dazu. Und ich habe zwei davon zufällig im Regal gehabt und die habe ich mir angeschaut. Zum einen die aus dem Jahre 1999 von Anthony Minghella. Das ist jene mit Matt Damon. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich zu der talentierte Mr. Ripley. Es geht im Prinzip um einen Amerikaner, der in den USA in New York beauftragt wird, von dem Besitzer einer Werft, dessen Sohn zurück nach Amerika zu bringen. Der ist nämlich nach Italien ausgewandert und lebt dort das süße Leben in einem fiktiven Ferienort namens Montebello. Und dieser Mr. Ripley soll halt dann dorthin fahren, sich mit dem anfreunden und ihn dazu überreden, wieder zurück zu seinem Vater zu kommen, damit der irgendwann die Schiffswerft übernehmen kann sozusagen. Diesem Typen in Italien, dem geht's aber ziemlich gut. Er heißt Dickie Greenleaf. Und es geht dann darum, dass auch Tom Ripley, der ja da hinkommt, sich dann wirklich mit ihm anfreundet und auch dieses süße Leben in Italien immer weiter zu schätzen weiß. Man muss dazu sagen, Tom Ripley ist eine sehr arme Person und sieht dann irgendwann die Gelegenheit, eventuell diesen Jungen, den er zurückbringen soll, umzubringen, um dann dessen Identität anzunehmen und sozusagen selbst dieses reiche Leben zu führen sozusagen. Ne? Und das ist etwas, was auch diese erste Verfilmung aus dem Jahr 1999 behandelt. Wie gesagt, mit Matt Damon in der Hauptrolle, ist eine ziemlich stringente Umsetzung des Romans mit ein paar kleinen Abweichungen. Hat im Großen und Ganzen ein sehr schönes Gefühl dafür, dieses paradiesische Italien darzustellen. Das fand ich vor allem sehr interessant. Und hat mit Jude Law in der Rolle des Dickie Greenleaf auch eine Figur, die das wirklich herausragend macht und schafft es wirklich auch, dieses Italien da im Großen und Ganzen sehr, sehr schön darzustellen. Und dieses Gefühl des der ständigen Paranoia und des Verfolgtwerdens, was Tom Ripley dann irgendwann in seinem Kopf hat, mehrere Identitäten gleichzeitig zu jonglieren, weil er in einer Situation mal in die Rolle von Dickie Greenleaf reinschlüpfen muss, in der anderen Situation wiederum in sein eigenes alter Ego, weil er natürlich auch vorher schon Leute kennengelernt hat, die ihn als Tom Ripley kennen, sozusagen. Und das macht die ganze Geschichte sehr, sehr spannend, wenn es auch eine sehr, ja, zusammengefasste Hollywood-Adaption sozusagen dieses ganzen Stoffes ist. Also man merkt schon so ein bisschen diese melodramatischen Elemente, dieses so ein bisschen aufgeplusterte und dieses sehr emotionalisierte, was der Roman gar nicht mal so sehr hat im Großen und Ganzen. Ganz anders, aber nicht weniger effektiv macht das eine Verfilmung aus den 60er Jahren, oder genauer gesagt aus dem Jahre 1960. Das ist also nur 5 Jahre nach dem Erscheinen von Patricia Highsmiths Roman. Da kam ein Film raus namens Plein Soleil, im Deutschen nur Die Sonne war ihr Zeuge von René Clément. Und das ist ein Film, der sich noch ein bisschen weiter weg vom Roman eigentlich aufhält, was so die Adaption angeht, der aber zugleich ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür hat, gleichzeitig dieses italienische Flair einzufangen und zugleich aber dieses Verfolgtwerden noch mal viel intensiver darzustellen. Und das macht er wirklich auf eine sehr spannende Weise. Die Bilder, die der von Italien, gerade von diesen schönen Städten, Neapel, Palermo, Rom und so weiter und so fort schafft, die sind unglaublich schön. Von Sonne angestrahlt, die haben wirklich dieses klassisch paradiesische Flair, so wie man sich Neapel vielleicht auch vorstellt mit diesen ganzen Steinbauten und so und diesen Obstkörben überall und so. Ne? Wunderschöne Mise-en-Scène. Aber diese Bilder, die bleiben erstaunlich kurz nur stehen eigentlich. Es ist quasi so, als ob man dieses Paradiesische die ganze Zeit sieht, aber ganz schnell wieder davon weg muss eigentlich. Ne? Und das spiegelt total großartig diesen Zwiespalt wieder, der Figur Tom Ripley, die eben gefangen ist in dieser Paranoia und gleichzeitig dieses Gefühl oder dieser Wille eigentlich, dieses Paradies genießen zu können. Und ich fand es wirklich unglaublich, dass man es schafft, so wunderschöne Bilder zu generieren, aber sie eigentlich nur so kurz zu zeigen und eigentlich direkt wieder zum nächsten zu huschen. Das ist wirklich eine ziemlich große Meisterleistung, die, glaube ich, auch dazu führt, dass dieser Film jetzt nicht einen allzu großen Status hat. Man muss dazu sagen, die Hauptfigur von Tom Ripley wird hier gespielt von Alain Delon, also einem sehr, sehr großen, bekannten französischen Schauspieler. Und es gibt eine Szene, die immer mal wieder, die ich früher immer, als ich noch auf Instagram war, die ich sehr, sehr häufig gesehen habe. Und das ist diese Szene von Alain Delon, wie er mit seiner Jacke über der Schulter und einer Zigarette im Mund so einem Fischmarkt lang geht und da diese Fische begutachtet und so. Das ist aus diesem Film sehr, sehr, sehr großartig. Ja. War natürlich auch ein Sexsymbol zur damaligen Zeit und diese Szene dient auch so ein bisschen dazu, ihn so ein bisschen da herauszustellen sozusagen und auch nochmal dieses Gefühl einer attraktiven Person im Zuschauer mitzugeben. Hat zugleich auch so ein bisschen symbolischen Wert mit diesen ganzen Fischen und so, wenn man mal genauer drauf achtet. Aber wirklich super interessant. Nur die Sonne war ihr Zeuge ist der Film von den beiden, den ich am ehesten empfehlen würde, sich mal anzugucken. Auch wenn der Genuss dieser Bilder sozusagen immer nur sehr kurzfristig ist. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie viel Großartiges da drin steckt. Und eigentlich ist der Film aber so wenig offen dabei, das zur Schau zu stellen, was dieser Regisseur René Clément da geschaffen hat. Das ist wirklich unglaublich unprätentiös sozusagen. Mhm. Ich kann das kaum glauben tatsächlich, wenn ich mir das so angucke. Wirklich wunderschön, einfach.
Ist kein Schwarz-Weiß-Film.
Nein, ist ein Farbfilm.
Okay. Habe ich alles, was du jetzt gesagt hast, klingt wirklich wunderbar, aber ich habe es wirklich noch nicht gesehen. Der talentierte Mr. Ripley, ja, das sagt mir schon was. Ich hatte mal auf einer Kassette, ich weiß gar nicht, auf einer Kassette, welchen Film es, da war mal in der Vorschau, da gab es dann immer mal so eine Trailer-Vorschau, das gab es auch mal bei den DVDs, die hatten, wenn man die reingeschoben hat, da hat man die Sprache ausgewählt und dann wurden so 3-4 Trailer gezeigt. Da war mal der talentierte Mr. Ripley mit dabei. Mhm. Das war mir aber damals noch irgendwie zu sperrig, zu narrativ, es war zu wenig Action. Das hat, sage ich mal, noch nicht mal im Geschmacksprofil entsprochen. Und ich habe das aber dadurch, dass ich die Videos oft geguckt habe, die Trailer eigentlich nie überspult habe, habe ich den Trailer aber dann doch irgendwie noch so ein bisschen in Erinnerung und auch einige Male gesehen. Aber ja, ich habe auch noch nicht in deinem Filmpodcast reingehört. Ja, also da die Thomas, Folgen ja. zu dem talentierten ja. Mr. Ripley sind mir auch noch unbekannt. Auch wenn ich nichtsdestoweniger natürlich eine absolute Empfehlung aussprechen möchte. Denn ich begleite zumindest bei Instagram natürlich eure hervorragende Arbeit und mir gefallen ja wirklich eure Bilder, die die neue Folge quasi manifestieren. Ach, die gefallen echt? Mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist ein toller Hintergrund und wie das da mit dem Buchcover gemacht wird, mit so einem kleinen Schatten dahinter und so weiter, das wirklich ja. erste Sahne.
Grüße an Olli, der das gebaut hat.
Cool.
Genau, richtig. Ja. Halt. Ja, da gebührt ihm die Ehre. Ja, wie gesagt, der talentierte Mr. Ripley. Dieser 90er-Film, das ist halt auch so ein typischer amerikanischer 90er-Jahre-Film, wo sie dann sehr viele Romanadaptionen auch sich gegriffen haben und dann versucht haben, so ein Kino zu schaffen, was zwischen diesen klassischen Hollywood-Erzählungen und sozusagen Arthouse-Kino sich irgendwo bewegt, ne? Wo man dann auch natürlich ganz bewusst so Preisverleihungen und sowas adressiert hat und so, ne? Das macht das immer so ein bisschen. Aber das ist trotzdem ein guter Film. Also das ist alles gar nicht dagegen zu setzen, sozusagen. Genau. Ja, dann kommen wir mal zu unserem heutigen Thema, ne? David Lynchs Lost Highway aus dem Jahre 1997. Wir haben uns gesagt, dass wir euch erstmal so ein bisschen was generell zu David Lynch erzählen und vielleicht so ein bisschen zu den Bedingungen, Produktionsbedingungen von Lost Highway, wie dieser Film entstanden ist und warum das so wichtig ist sozusagen, warum dieser Film so, so omnipräsent ist heutzutage eigentlich immer noch. Genau. David Lynch, dieses Jahr verstorben. Was hast du eigentlich gedacht, als der gestorben ist? Ist der da irgendwie Anfang des Jahres, ist das ja passiert, ja. im Zuge der LA Fires da, also nicht direkt daran, glaube ich, sondern es hat irgendwelche anderen Hintergründe gehabt, so richtig klar wurde das ja nie kommuniziert. Was ging dir durch den Kopf, als David Lynch gestorben ist, als du das erfahren hast?
Also kam sehr überraschend. Also David Lynch war ja natürlich schon immer irgendwie, du hast gerade das Wort omnipräsent verwendet, schon irgendwie so ein omnipräsenter Tausendsasser, der da mit seinen täglichen Wetterberichten und so weiter ja schon immer irgendwie da war und Dinge getan hat, die ja abseitig waren, die immer mal für ein, also, naja, er wurde, glaube ich, zuletzt, so in den letzten Jahrzehnten, seine selbst geschaffene Ikone, die wurde schon ernst genommen und das wurde auch alles honoriert und wird auch, sage ich mal, von den Verlagen und von der Community und von seiner Fanbase ja auch kuratiert und begleitet und unterstützt. Aber für mich hat er jetzt auch in den letzten Jahren immer so ein bisschen so einen Meme-Charakter gehabt, der mal irgendwie so einen markigen Spruch gesagt hat und der wurde dann so als Snippet verbreitet oder es gab mal irgendwelche Reaktionen auf irgendwelche Taten oder irgendwelche kurzen Redebeiträge, die fast schon so einen aphoristischen Charakter hatten, die man dann immer wieder gesehen hat, wenn er mal was irgendwie zu irgendeiner Situation, zu irgendwas künstlerischem am Set oder so, irgendwas zum Besten gab. Das hat man häufig gesehen. Dann habe ich ihn ja zuerst durch seinen Kurzfilm What Did Jack Do kennengelernt, der bei Netflix erschien. 2019?
Ja, so um den Dreh. Hm.
Ja, und das war ja eigentlich schon so ein, also für mich damals ja wirklich ein krudes, also wirklich undefinierbares, nicht in irgendeiner Form zu verwertendes oder kategorisierbares Werk, das ich mir mehrmals angeguckt habe, weil ich wusste, okay, das ist David Lynch, das ist der, der quasi die Dune-Filme gemacht hat, zu dem bald Denis Villeneuve irgendwie einen krassen Film raushaut. Den musst du jetzt schon mal irgendwie kennen. Das scheint ja irgendwie so ein Name zu sein. Damals war so, so die Beschäftigung mit Filmen, sage ich mal, noch so in den Kinderschuhen. Aber David Lynch hat man da dann schon irgendwie relativ schnell gekannt. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich an Dune lag oder ob es eher an Eraserhead lag. Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Aber so phasenweise war dann halt David Lynch immer mal präsent. Und ja, meine Güte, ich glaube, er war Anfang 70, kann das sein?
Ja, bin mir nicht ganz sicher, wie alt. Ja. Ich glaube, fast eher Ende. Okay. Also 78 rum, aber ja.
Ja, dann wussten wir natürlich, dass David Lynch irgendwie ein leidenschaftlicher Raucher ist und glaube ich, eher nicht irgendwie einer Longevity-Bewegung angehört, die jetzt darauf aus ist, irgendwie möglichst lang zu leben. Also ich glaube, in einem gewissen Punkt, ich glaube, und David Lynch hat irgendwie einen Bezug zum Leben gehabt, dass sich nicht darüber definiert hat, dass ein möglichst langes Leben ein gutes Leben ist. Ich glaube, es ist alles völlig in Ordnung. Natürlich fällt da, sage ich mal, eine gewisse künstlerische Schaffenskraft oder Expertise oder sage ich mal so wirklich eine Ikone der Filmindustrie unter den Lebenden weg. Aber ich glaube, das, was ein David Lynch machen wollte, hat er gemacht. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche riesigen Projekte gab. Es gab immer mal Projekte, die dann nicht realisiert wurden. Aber ich weiß nicht, ob jetzt, gehen wir davon aus, David Lynch hätte jetzt noch 5 Jahre oder noch 10 Jahre gelebt, ob da jetzt noch irgendwas Großartiges oder was heißt was Großartiges, ob jetzt noch irgendwas Erschütterndes passiert wäre oder ob er einfach so das, was ihm halt Spaß gemacht hat, diese kleinen, wirklich eher ja, abseitigen oder unkonventionellen Sachen einfach weiterhin durchzuziehen, anstatt jetzt hier für den nächsten Blockbuster und die nächsten Oscars und die nächsten irgendwie Festivalsiege zu sorgen. Von daher, ja, natürlich ist das schade, wenn ein Mensch stirbt. Das ist immer schade, gerade wenn man irgendwie einen persönlichen Bezug dazu hat und das Werk oder das Oeuvre Lynch schätzt. Das schätze ich nach wie vor. Ich bin sehr froh und sehr stolz darauf, dass ich diese Blu-ray Arthouse DVD Riesenbox ergattern konnte. Die gab es mal eine Zeit lang nicht. Ich habe sie zum Glück vor ein paar Jahren mal gesichert. Bisher noch Abstand davon gehalten. Wie gesagt, Lost Highway ist jetzt, glaube ich, einer von drei Werken, die ich jetzt mit What Jack Do, also im Kurzfilm, gesehen habe. So viel war da noch nicht dabei, außer Eraserhead und Mulholland Drive. Das war, glaube ich, alles. Also ist das jetzt quasi das vierte Werk. Ja, klar. Ist schade, aber ist jetzt nichts, was mich jetzt, sag ich mal, zu Boden geworfen hat. Also eher nicht.
Ich fand das ganz spannend, weil dieses zu Boden werfen, mir ging das jetzt auch nicht in einem größeren emotionalen Rahmen so, aber ich habe gesehen, dass es doch erstaunlich viele so Beileidsbekundungen und ganz viel Trauer sozusagen im Internet gab über den Tod von David Lynch. So als wäre wirklich jemand gestorben, mit dem ganz, ganz viele Menschen irgendwie was verbinden. Mhm. Was ja sehr interessant ist, weil diese Filme ja so komisch sind und so weird und so abstrakt sozusagen, ja. Ne? Aber man hat, ich glaube, auch durch diese Mimifizierung, von der du gerade gesprochen hast, also irgendwelche YouTube-Zusammenschnitte, David Lynch being a madman for 8 minutes und so ein Kram, ne, wo man halt im Prinzip in so einen Madman-Ankündigung so einen riesigen Tribut eigentlich für David Lynch und seine Filme reingepackt hat, mit noch einzelnen Filmszenen und mit der Musik von Angelo Badalamenti im Hintergrund und so. Und dann noch andere Sachen, die im Verlauf der Zeit immer mehr im Internet kursierten, wie zum Beispiel auch seine Kurzfilme, dieses berühmte Video, in dem er Quinoa kocht und dabei seinem Kameramann eine Geschichte erzählt über einen Zeitraum von 12 Minuten oder sowas. Das ist auch super, super toll, sich das anzusehen. Wo man wirklich so das Gefühl hat, hier ist nicht nur ein Regisseur gestorben, sondern irgendwie auch ein Mensch, den man irgendwie so als gut erachtet hat. Ne? Irgendwie so eine kleine Oase in der letzten Zeit doch so dunklen Welt, wenn man das ganze medial so ein bisschen verfolgt zumindest. Und da ist es doch sehr, sehr schade gewesen. Und ich habe auch irgendwie nicht in diesem ganz emotionalen Sinn drüber getrauert, aber ich habe mir auch dann zum ersten Mal dieses Quinoa-Video angesehen und dachte, ach, schade, verdammt, das tut jetzt irgendwie schon ein bisschen weh, ne? Und dann natürlich auch nochmal einen Film von ihm angeschaut. Mulholland Drive ist einer meiner Lieblingsfilme of all time, kann ich gleich sagen. Den habe ich jetzt für diese Folge nicht ausgewählt, weil ich einfach wusste, dass du Lost Highway noch nicht kanntest und ich das eher mal nehmen wollte. Und ja, das war sehr schade. Habe übrigens gerade nachgeschaut, 80 Jahre wäre er im nächsten Jahr geworden, am 20. Januar, also 79 Jahre, genau. Beziehungsweise, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, er hat am 20. Januar Geburtstag, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er davor oder danach gestorben ist, ich glaube kurz danach, aber genau. Ja, sag mal aber mal was zu David Lynch generell. Das ist jemand, der auch aus einer akademischen Sicht sich mit Kunst und Film und so weiter beschäftigt hat. Er hat nämlich an verschiedenen Kunsthochschulen studiert, in Boston, Philadelphia und Los Angeles und hat ursprünglich auch eine Karriere als Maler zunächst angestrebt, eher dann mit ersten Kurzfilmen in diesen ganzen Regie-Film-Kosmos gekommen ist. Diese ersten Kurzfilme, 1967 Six Man Getting Sick erschienen, das ist ein experimenteller Animationsfilm, der bereits Malerei und Film miteinander vermischt. Wir haben The Alphabet aus dem Jahr 1968, auch ein surrealer Kurzfilm, in dem es um kindliche Angst, Albträume und Sprachverlust vor allem geht. Oder auch The Grandmother aus dem Jahre 1970, auch ein Animationsfilm. Also das ist etwas, was sich durch sein frühes Werk durchaus zieht, bis er dann 1977 tatsächlich seinen ersten Langfilm veröffentlicht hat. Und das ist ein Film, den du auch bereits gesehen hast, nämlich das ist Eraserhead. Ein Debütfilm, der über mehrere Jahre produziert wurde auch in seiner eigenen Heimatstadt Los Angeles, ist ein Film, der so ein bisschen den Albtraum des Vaterwerdens auf eine sehr surrealistische Art und Weise beschäftigt. Es geht ja da um diesen Menschen, der Vater wird und der in dieser ganz komischen industriellen Welt gefangen ist sozusagen und zwischen Arbeit und Familie immer hin und her rangiert und das wird als surrealistischer Body-Horror-Film im Prinzip inszeniert. Und das ist auch ein Film, der gerade im Mitternachtskino so einen gewissen Kultstatus im Prinzip erreicht hat. Weiter ging es mit einem eher konventionelleren Film, der schon sehr stark sich an das klassische Hollywood-Kino anlehnt, nämlich The Elephant Man, der Elefantenmensch, aus dem Jahr 1980. Das ist ein biografischer Film tatsächlich über Joseph Merrick, einen Menschen, der ja so eine gewisse körperliche Beeinträchtigung hat, dass sein Kopf sehr stark angeschwollen ist. Und das ist ein Film, der von Mel Brooks übrigens produziert wurde, also dem großen Comedian, der auch so Sachen gemacht hat wie Das Leben stinkt oder so Sachen wie diesen Dracula-Film produziert hat, Tod aber glücklich mit Leslie Nielsen und noch ganz viele andere Sachen gemacht hat. Frankenstein Junior zum Beispiel auch ist so ein Film von Mel Brooks, ne, den man sich durchaus mal angucken kann. Und ich habe schon gesagt, klassisches Hollywood-Erzählkino, schwarz-weiß, sehr emotionalisierend und orientiert sich so ein bisschen an den Monsterfilmen der 1930er und 40er Jahre, die vor allem bei Universal erschienen sind. Ist auch ein erster richtig großer kommerzieller Erfolg und auch ein Film, der ihm so eine gewisse Beachtung über so ein rein kommerzielles Kino hinausgebracht hat, denn er hat 8 Oscar-Nominierungen tatsächlich auch für diesen Film bekommen. Dann hatten wir natürlich den Boden gelegt oder sozusagen die Ernte bereitet, wollte ich gerade sagen, den Boden befruchtet, dass wir auch größere Filmproduktionen jetzt haben können. Und da folgte dann 1984 Dune, der Wüstenplanet. Science-Fiction-Film nach dem Roman von Frank Herbert. Und es ist ein Film, der damals im Prinzip gerade nach dem Ende von Star Wars 1983 im Prinzip auf dieser Welle weiterreiten sollte eigentlich. Ne? Wir haben jetzt die nächste große Science-Fiction-Geschichte, die jetzt verfilmt werden soll und an diese großen Star-Wars-Erfolge von George Lucas dort anschließen sollte, was mit nur mäßigem Erfolg leider klappte. Der Film war ein ziemlich großer Flop. Und Lynch selbst distanzierte sich auch später sehr, sehr stark von diesem Film, wollte auch nicht gecredited werden dafür. Und was wahrscheinlich auch so ein bisschen daran liegt, dass, also über Dune könnte man auch noch sehr, sehr viel reden, über diesen Film tatsächlich. Mhm. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass Lynch, glaube ich, eher ein Interesse daran hatte, einen David-Lynch-Film hier in diesem Sinne zu drehen, als tatsächlich an diesen großen Klassiker Star Wars anzuschließen. Weil dieser Film doch sehr, sehr viele Elemente hat, die auch surrealistisch anmuten und eher an David Lynchs eigenes Werk so ein bisschen herankommen. Ne? Und auch mit dieser Eingliederung von Kyle MacLachlan, mit dem er später noch sehr, sehr viel zusammenarbeiten wird, gerade in seinem nächsten Film, nämlich auch schon Blue Velvet, da gibt es erstaunlich viele Bezüge zwischen Dune und anderen, vor allem späteren David Lynch-Filmen, wo man das Gefühl hat, er hat im Prinzip diesen Film schon gedreht mit dem Wissen, dass er noch ganz, ganz viele andere Filme machen wird, die ganz, ganz anders wiederum sein werden und dann eher so in diese Eraserhead-Richtung gehen. Wenn auch nie so extrem wieder. Genau, Blue Velvet, auch eigentlich ein Genrefilm, der Film Noir im Prinzip vermischt mit so einer gewissen Kleinstadt-Idylle und psychosexuellen Abgründen und auch ein Film, der sehr prägend für David Lynchs Stil ist und für seine Thematik eigentlich immer das Böse hinter der Fassade des Paradiesischen oder der Normalität zu erfassen. Es folgten in den 90er Jahren eine Serie, die absoluten Kultstatus erreichte, Twin Peaks, 1990 bis 1991, hat dort mit Mark Frost zusammengearbeitet und das Drehbuch geschrieben, ist eine Mischung aus Kriminalserie, Soap Opera und surrealer Mystery, wenn man das so sagen möchte, absolut revolutionär für die damalige Zeit und auch eine Serie, die im Prinzip sowas wie die Qualitätsserie an sich jetzt nicht gekickstartet hatte, aber die mit Sicherheit in den 90er Jahren einen sehr, sehr großen Impuls gegeben hatte, mit auch Epigonen, die dann danach folgten, wie Akte X beispielsweise, was sehr, sehr stark daran anschließt. Dazu kommt noch der Film Twin Peaks Fire Walk With Me, der so ein Prequel zu dieser Serie ist und sich auf die Perspektive des Mordopfers, um das es in Twin Peaks geht, fokussiert, also auf Laura Palmer, die dort von Cheryl Lee porträtiert wird. Genau, und dann sind wir schon in den 90er Jahren und da haben wir im Prinzip so die letzten Filme, ist es gar nicht mal so schwer zu sagen, sondern so, man kann so sagen, die zweite Hälfte im Prinzip seines Oeuvres. Lost Highway, den werden wir heute besprechen. Auch ein Film, der kritisch anfangs durchaus polarisiert hatte, aber jetzt später in der heutigen Zeit gerade als ein sehr großes Schlüsselwerk in David Lynchs Filmografie gilt und auch so ein bisschen der Kickstarter ist für die sogenannte LA-Trilogie, die ja aus Lost Highway, Mulholland Drive und Inland Empire besteht. Dazwischen folgte allerdings 1999 noch The Straight Story, eine Disney-Produktion tatsächlich, in der es um einen alten Mann geht, der mit einem Rasenmäher versucht, zur anderen Seite der USA sozusagen zu fahren, um seinen Bruder, den er seit Ewigkeiten nicht gesehen hat, zu treffen. Ein sehr poetisch, warmherziger Film, der so gar nicht in das Oeuvre von David Lynch hineinpassen möchte und eigentlich sehr emotionalisierend ist und sehr, ja, warmherzig im Prinzip. Der aber in gewissen Passagen auch so diese David-Lynch-Abgründe hat, die immer mal wieder so leicht hervorluken im Prinzip. Was sehr interessant ist, wie er das in so einen eigentlich, ja nicht Kinderfilm verbaut, aber doch so einen Film, der eigentlich eher klassischem Erzählkino eher anberaumt ist oder sich dem annähert, wenn man so will. 2001 Mulholland Drive war ursprünglich als TV-Pilotfilm geplant und David Lynch hat dann diesen TV-Piloten, der zum Teil abgedreht war, mit späteren Aufnahmen aus anderen Projekten und auch aus der zu startenden Serie im Prinzip schon zusammengeschnitten, um dann diesen Film zu realisieren. Auch eine Traum-Realität-Konstruktion über Hollywood mit Themen wie Identität und Begehren. Und es ist tatsächlich ein Film, der den Regiepreis in Cannes zur damaligen Zeit gewonnen hat und heute als einer der besten Filme der 2000er gilt. Die New York Times hat ja vor kurzem tatsächlich ihre Liste der besten Filme des 21. Jahrhunderts rausgebracht und auch da ist Mulholland Drive ganz, ganz vorne mit dabei. Also auch ein Film, der im Mainstream durchaus angekommen ist, kann man sagen. Und 2006 sein bisher letzter Film Inland Empire. 3 Stunden lang, sehr fragmentierter, experimenteller, radikaler Film. Wahrscheinlich der radikalste Film, den David Lynch tatsächlich so gemacht hat und das ist relativ schwer, das zu sagen, bei dieser Fülle in seinem Werk, was das angeht. Auch ein sehr toller, metareflexiver Film, einer seiner interessantesten Werke. Neben Twin Peaks The Return, die 18-teilige dritte Staffel von Twin Peaks, die 2017 dann nochmal ganz, ganz spät so nachveröffentlicht wurde. Und auch als mit das komplexeste und interessanteste gilt, was David Lynch bisher so je gemacht hat. Genau, ansonsten hat er noch ganz, ganz viele andere Projekte. Er ist Musiker, hat viel mit Angelo Badalamenti zusammengearbeitet, eigene Alben auch kreiert, zum Beispiel Crazy Clown Time. In der Malerei und in der Fotografie ist er sehr aktiv. Er ist, hat eigene Designermöbel sozusagen auch veröffentlicht, die auch in seinen Filmen zum Teil stattfinden. Also wenn wir uns jetzt in Lost Highway gleich die Wohnung der Madisons anschauen, viele Einstellungsstücke oder Einrichtungsgegenstände von dort sind von David Lynch selbst designt und ist auch sehr angetan bezüglich Meditation und Philosophie. Also ist ein Anhänger der transzendentalen Meditation seit den 70er Jahren im Prinzip. Genau. David Lynch hat eine sehr, sehr große Bedeutung für den Film generell, fürs klassische Autorenkino, wenn man so will, ist ein Regisseur, der Elemente des Mainstream-Kinos und des Genre-Kinos immer wieder mit avantgardistischen, surrealen und experimentalen Techniken verbindet. Traumlogik ist etwas, was er ins Mainstream-Kino geschafft hat oder gebracht hat. Also so dieser Punkt, dass man ab einem bestimmten Punkt nicht mehr zwischen Traum und Realität unterscheiden kann, was für zu sehr interessanten Rezeptionserfahrungen im Prinzip bei seinen Filmen führt. Twin Peaks gilt, wie gesagt, als Wegbereiter für das sogenannte Quality TV, was ja dann gerade in den 2000ern und späten 90ern einen großen Boom erlebt hat mit den Sopranos oder Breaking Bad und so weiter und hatte einen sehr, sehr großen Einfluss auch auf eine neue Generation von Regisseuren, wenn man so will. Also Quentin Tarantino ist wahrscheinlich nicht vorstellbar ohne David Lynch, genauso wie Nicholas Winding Refn. Genau. Kommen wir mal zu Lost Highway. Ganz, ganz kurz, bevor du uns die Story zusammenfasst, ein paar kleine Infos dazu. Drehbuch auch von David Lynch geschrieben. Wie gesagt, da ist er ja durch und durch Autorenfilmer in Zusammenarbeit mit Barry Gifford. Mit dem hat er zusammen bereits an Wild at Heart Anfang der 90er zusammengearbeitet. Die Idee für Lost Highway kam wohl aus einer Zeitungsnotiz über einen Mann, der behauptete, nicht seine Frau, sondern eine andere Person getötet zu haben. Also aus einer aus einem Zeitungsbericht kam diese Idee. Circa 15 Millionen Dollar hat der Film gekostet, wurde von Asymmetrical Productions und Sci-Bi 3000 in Frankreich produziert, war also eine internationale Co-Produktion. Und mit einem reichhaltigen Cast an Schauspielern, die in den 90ern vor allem sehr, sehr bekannt waren durchaus. Ne? Bill Pullman als Fred Madison kennt man aus Independence Day. Patricia Arquette spielt mit. Balthazar Getty spielt hier den Pete Dayton. Interessanterweise ein Schauspieler, den man sonst eigentlich fast gar nicht kennt. Mhm. Nur aus so ein paar Fernsehproduktionen und Fernsehfilmen. Also er hat es nicht ins große Kino geschafft. Und es gibt noch weitere Nebenrollen wie den Mystery Man, der hier von Robert Blake gespielt wird, oder auch Robert Loggia, der hier eine Rolle spielt und der in den 90ern bereits eine sehr, sehr große Nummer war. Spielte auch interessanterweise in Independence Day an der Seite von Bill Pullman mit, spielte in den Sopranos mit, in Scarface, in Over the Top, das ist dieser Armdrückfilm mit Sylvester Stallone, falls ihr den mal gesehen habt, das ist auch ein sehr interessanter Film, oder auch Big mit Tom Hanks. Genau, Musik, der Soundtrack ist auch von Angelo Badalamenti komponiert und zusammen mit David Lynch und wurde ergänzt durch Songs, die von Trent Reznor ausgewählt wurden. Das ist der Frontmann von Nine Inch Nails und beinhaltet dann Songs eben von David Bowie, von den Nine Inch Nails selber, von Marilyn Manson, von Rammstein, This Mortal Coil, den Smashing Pumpkins, also eine ganze Reihe an großartigen Bands und Musikern und wurde hauptsächlich in Los Angeles und Umgebung gedreht. Genau. Aber worum geht's denn in Lost Highway? Erzähl uns das mal.
Das werde ich euch gern erzählen. Es ist so, wir lernen am Anfang, du hast bereits den Namen gesagt, den Mann Fred Madison kennen. Das ist ein, ja, ich würde ihn jetzt einfach mal als Jazz-Saxophonist beschreiben, der mit seiner Frau Renee anscheinend in einer eleganten, aber doch sehr kühlen Ehe lebt, irgendwo im Umland, würde ich jetzt mal sagen, anscheinend von Los Angeles, spielt an sich für die Handlung im Film erstmal eigentlich, würde ich sagen, keine Rolle. Viel wichtiger ist die Beziehung zwischen den beiden, denn direkt zu Anfang merkt man eigentlich, dass zwischen diesen beiden Figuren, René und Fred, so eine gewisse Distanz spürbar in der Luft liegt. Es gibt so eine unheimliche, ja, diffuse Stimmung, die man irgendwie gar nicht so richtig greifen kann. Und plötzlich liegt auch vor der Haustür der beiden, vor der Wohnung, eine mysteriöse Videokassette, die Aufnahmen zeigt, die erstmal nur die Häuserfront zeigen. Die Bedrohung wirkt also für die beiden dann auch letztlich außerhalb der eigenen Beziehung zunehmend real. Und es kommt dazu, dass auf einer Party gemeinsam mit René Fred einen seltsam bleichen Mann begegnet, der behauptet, während der Unterhaltung gleichzeitig in Freds Haus zu sein. Das Ganze wird ihm dann auch bewiesen, indem Fred das Handy des Mannes bekommt und sich doch selbst, also seine eigene Festnetznummer anrufen soll. Und siehe da, der Mann ging also ran. Kurz darauf erreicht die beiden eine weitere Kassette und dieses Mal ist es wohl so, dass ja Aufnahmen aus dem Innenraum gezeigt werden, wie die beiden schlafen. Wenig später wird es auch noch eine dritte Kassette geben, in der man dann ja sehen kann, wie Fred anscheinend René brutal ermordet, tötet und zerfleischt, zerhackt. Fred wird daraufhin verhaftet, angeklagt und schließlich zum Tod verurteilt und er landet im Todestrakt, denn ihn erwartet der Tod durch den elektrischen Stuhl. Doch in der Zelle geschieht ihm ja was Unerklärliches. Er hat ganz schlimme Kopfschmerzen, bekommt daraufhin Schlafmittel, ein Mittel gegen die Kopfschmerzen und es kommt zu einer Verwandlung, denn Fred verwandelt sich über Nacht in den Automechaniker Pete Dayton. Niemand kann von den Wärtern des Gefängnisses erklären, wie es zu dieser Verwandlung kommt. Man kann feststellen, wer die Identität des Menschen, der da jetzt anscheinend neu in der Zelle sitzt, ist. Und ja, Pete wird freigelassen. Der hat irgendwie mal nur ein Auto gestohlen, war auf Bewährung für ein Jahr und ist jetzt auf freien Fuß und nimmt ja sein freies oder gewohntes Leben als Pete Dayton wieder auf, arbeitet in einer Werkstatt und begegnet bald dem relativ ja impulsiven und gewalttätigen Gangsterboss Mr. Eddie, für den er Autos repariert. Ja, über Mr. Eddie lernt Pete eine Frau kennen, namens Alice. Sie ist die Geliebte des Mr. Eddies. Und sieht, ja, der Frau Renees, was Pete natürlich nicht weiß, irgendwie verblüffend ähnlich. Ist so ein erster Moment, wo man stutzt, man denkt sich, ups, das ist doch die gleiche Schauspielerin, der eigentlich doch verstorbenen Frau. Wie kann das sein? Ja, auch Pete verfällt Alice auf eine gewisse Art und Weise sofort. Ja, die beiden, also man merkt sofort so eine Love Interest seitens Pete. Er verliebt sich als junger, aktiver, handwerklich begabter, potenter Mann. Trotz der Gefahr, dass er natürlich jetzt irgendwie die Frau des Gangsterbosses Mr. Eddies ausspannt. Es ereignet sich daraufhin, ja, eine heimliche und leidenschaftliche Affäre. Es kommt natürlich zum gemeinsamen, intimen Beisammensein und Alice trinkt immer mehr in Pete's Leben ein. Er betrügt dann auch natürlich damit seine eigentliche Freundin Shyla. Und wird letztlich von Alice immer mehr dazu getrieben, ihr zu helfen. Denn Alice hat was vor. Sie ist jetzt, sagen wir mal, die geliebte Pete. Aber ja, versucht ihn auch letztlich zu instrumentalisieren, zu überreden, an einem Überfall teilzunehmen, um quasi das Geld für eine gemeinsame Flucht zu beschaffen. Nach diesem Überfall zieht sich Alice allerdings zurück, verlässt Pete auf kuriose Art und Weise. Sie verweigert in dem Moment ihre Nähe, ihm ganz zu gehören, in diesem kulminierenden Moment, und erklärt ihm ganz kühl und nüchtern, dass Alice nie ihm, also Pete, gehören könne. Daraufhin verschwindet sie. Sie löst sich auf. Ja, für Pete bricht in dem Moment eine Welt zusammen und er verwandelt sich auf einmal auf kuriose Art und Weise zurück in Fred. Und was Fred macht, ist folgendes: Er lockt Mr. Eddie in eine Falle, ermordet ihn auf grausame Weise wiederum in einer Wüste und ja, am Ende rast Fred, nachdem er Mr. Eddie getötet hat, mit voller Geschwindigkeit über den ja sogenannten Lost Highway, verfolgt von der Polizei und natürlich auch von seiner Schuld, ja, seine Geliebte, seine Ehe nicht erhalten zu können, Menschen getötet zu haben und sich selbst irgendwie nicht gerecht sein zu können, kämpft er nun irgendwie im Auto mit seinen inneren Dämonen. Es gibt da noch eine sehr, sagen wir mal, disruptive, entmenschlichende Szene, die dann auch abrupt endet. Und man könnte jetzt sagen, die Geschichte schließt sich in einem Kreis, bleibt aber irgendwie bewusst rätselhaft und hat ganz, ganz viele Leerstellen. Und ich würde mal sagen, ohne zu viel vorweggenommen zu haben von diesen kleinen, wunden, interessanten Punkten, die es gibt, wäre das mal so ein grober Abriss über die dann doch recht verworrene Handlung.
Ich möchte eine kleine Sache ergänzen, der nochmal diese zirkuläre Struktur des Films im Prinzip unterstützt. Der Film beginnt ja damit, dass Fred in seinem Apartment rauchend sitzt und der Vorhang sozusagen nach oben geht, oder diese Rollos, wenn man so will, diese automatischen, und es klingelt dann an der Tür und es kommt diese Durchsage: Dick Laurent ist tot. Und das ist der gleiche Satz, den er selbst, nachdem er ihn umgebracht hat, an seiner Haustür sozusagen. Also er klingelt an seiner eigenen Haustür und sagt diesen Satz durch und dann flieht er und fährt auf dem Lost Highway. Das nochmal so als kleine Ergänzung vielleicht noch dazu. Genau. Ja, du hast den Film ja jetzt zum ersten Mal gesehen, Lukas. Sag mal generell, wie fandst du das so?
Also ich nehme es gleich vorweg, ich war direkt nach der ersten Sichtung sehr begeistert. Der Film, also man muss sagen, ich habe immer so, nicht ein paar Vorurteile, aber ich bin immer sehr vorsichtig, wenn es um David Lynch geht. Weil da schon immer wieder Filme kommen. Ich habe das bei Mulholland Drive gesehen, ich habe das bei Eraserhead gesehen. da sitzt man am Ende da und hat irgendwie einen schweren Kopf und irgendwie zermartert sitzt man da mit seinen Gedanken und versucht dem Ganzen irgendwie Sinn zu geben. Das muss doch irgendwie greifbar sein, das muss doch irgendwie erklärbar sein und irgendwie muss ich doch jetzt dahinter steigen, wie hier was gemeint ist und so weiter und so fort. Und ja, klar, kann man dieses Spiel treiben, auf jeden Fall, aber dennoch hat der Film genau diesen Sweet Spot zwischen dieser unvermittelbaren, sperrigen Kunst, um Kunst zu sein, und eben dieser kitschigen Vorstadt, diesem kitschigen Vorstadt-Amerika-Thriller, wie man ihn vielleicht aus Fargo kennt. Habe ich ja auch erst kürzlich gesehen. Ist, glaube ich, von 96, kam also ein Jahr früher, von den Coen-Brüdern. Oder vermutlich eben, ich denke auch mal, dass eben Twin Peaks so ist, dass es da um diese Vorstadtmythen geht, dass da irgendwas dekonstruiert werden soll, dass dort irgendwas gezeigt werden soll, was erstmal auf der ersten Ebene nicht sichtbar ist. Aber das findet man hier eben auch. Ja, man hat eigentlich eine relativ schlüssige Erzählung. Aber ich habe mich zumindest nicht ohne Randsteine gefühlt. Die Randsteine des Films sind zwar dann am Ende eigentlich, wenn wir jetzt auch drüber sprechen, völlig obsolet. Man hat eigentlich keine großen Punkte, an denen man sich orientieren muss oder die man unbedingt braucht. Die helfen aber dann doch irgendwie bei der ersten Sichtung und machen es einen leichter, nicht die Orientierung zu verlieren und die eigene Heuristik, die halt so während des Sehens läuft und irgendwie, ja, fast schon unterbewusst für so eine Vermittlung sorgen möchte in einem selbst, dass die ins Bodenlose zu verlieren. Also man wird hier schon irgendwie motiviert, trotz dieser Doppelbödigkeit und der Komplexität weiterzuschauen. Der hat einen schönen Drive, einen schönen Suspense. Es ist spannend, die Figuren werden durch tolle Schauspieler adaptiert und diese einzelnen Fragmente, die dann eben zunehmend komplexer werden und immer noch gegenseitige Bezüge haben und am Ende eben nur noch Bezüge haben und den Rahmen so ein bisschen verlieren, waren für mich, wie gesagt, auch auf einer sehr naiven Ebene einfach unterhaltsam. Finde ich spannend, dort bei diesem Experiment, bei diesem Film zuzuschauen, das einfach mal zuzulassen. Wenn mir das dann zu artifiziell wird und wenn mir das dann zu verbaut und zusammenhangslos ist, dann bin ich dann irgendwann raus. Da kann ich dann auch irgendwie, das kann ich dann schwer durchsteigen. Das habe ich beispielsweise bei 2 von 3 Filmen bei Maya Duren gemerkt. Das ist dann halt, da denkt man sich, boah, meine Güte, hier brauche ich jetzt aber ganz viel eigene Initiative, damit ich jetzt hier irgendwas rausgreifen kann. Und grundsätzlich sage ich immer, ein Film kann schon noch ein bisschen was vermitteln. Also ich komme gern zum Film, aber so ein bisschen, komm, gib mir doch was, wenn ich dich schon gucken soll. Du willst doch geguckt werden, oder nicht? So, aber egal, das ist ja auf jeden Fall der Fall. Der Film hat mir das Gefühl gegeben, du willst geguckt werden. Okay, genau. Die Leitmotive zersetzen sich gegen Ende, dass dann nur noch diese Gegenseitigkeit bleibt und dann alles irgendwie, du hast schon gesagt, alles irgendwie miteinander zirkuliert, aber nicht so richtig einen Sinn ergibt und nicht so richtig eine Reihenfolge ergibt und nicht so richtig, wie gesagt, Leitlinien gibt, ist völlig okay. Aber ich sag mal, diese ganzen Fragezeichen und diese metaphysische Sicht oder Ebene, die der Film aufmacht, bieten dann dennoch genügend, sag ich mal, emotionales oder konventionelles Substrat, dass man hier zwar angehalten wird, irgendwie Erlerntes und für gut Befundenes aus dem konventionellen Film heraus so ein bisschen abzulegen, so die, naja, also habe ich in dem Text von Georg Sesling gelesen, so diese Grammatik des Rationalen kann man hiermit lernen, irgendwie zu überschreiten, muss man überschreiten, wenn man das Ganze irgendwie in einen geeigneten oder in einen erbaulichen Kontext einbetten möchte. Man darf jetzt hier nicht irgendwie ständig pathologisieren und danach suchen, was könnte dies bedeuten, was könnte das bedeuten, das könnte ich jetzt mit dem aus meiner Welt verknüpfen, das könnte ich mit dem aus der Realität verknüpfen, sondern ich glaube eher, dieses Entfremden ist hier wirklich eine künstlerische Methode, die man einfach mal zulassen kann. Ich habe kein sehr schlüssiges Erklärungsmodell, fällt mir jetzt zumindest jetzt immer noch nicht ein. Ich könnte den Film jetzt nicht in Gänze sinnvoll oder plausibel erklären. Aber das ist für mich auch gerade nicht wichtig. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich den Film jetzt zum dritten, vierten, fünften Mal gesehen hätte. Ich glaube, der Film wächst vielleicht auch mit den Sichtungen. Aber so nach dem ersten, zweiten Mal, muss ich wirklich sagen, ist das ein sehr, sehr interessanter Film. Kein Film, der irgendeiner cineastischen Kaste vorbehalten werden sollte oder der jetzt irgendwie da ist, um Identität innerhalb der Film- und Kinolandschaft, Liebhaberei zu gründen, zu stiften. Der Film kann ruhig irgendwie breit rezipiert werden. Das ist wirklich sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen, weil der Film eben noch so ein paar Wiedererkennungswerte hat, die man vielleicht aus dem Thriller, aus dem Mystery-Bereich, aus dem Horrorfilm, also dieser Creep-Faktor, das hat mich wirklich verwundert. So diese erste Dreiviertelstunde, Stunde, der Film war wirklich gruselig. Also das hätte ich nie erwartet, dass der Film Szenen hatte, die wirklich also dem Horrorfilm gleichkamen, die wirklich derart spannend waren und derart aufgeladen waren und dann auch durch gewisse Brechungen und aus den Angeln gehobene Kameraeinstellungen und mit dem Spiel zwischen Hell und Dunkel und Licht und Schatten ist dort eine Stimmung, also auch natürlich durch die Musik, ist ja wirklich eine schöne Montage entstanden, die ziemlich gruselig ist und fast schon irgendwelchen Horrorkonventionen nahe kommt, wie jetzt zum Beispiel irgendwelchen Jumpscares oder so. Die gab es jetzt hier nicht, aber es gab Szenen, die haben nur darauf gewartet, dass es jetzt einfach Boom macht. Und da musste ich wirklich sagen, war ich nochmal, also nicht nur deswegen positiv überrascht, aber auch deswegen habe ich mich wirklich gefreut, dass der Film dann auch tatsächlich irgendwie, ja, ein bisschen creepy war. Hat mir sehr gefallen, ja. Und insgesamt hat es mir natürlich auch gefallen, muss ich wirklich sagen.
Ja, das könnte man denken, ne? Also das hat Lynch tatsächlich ja öfter mal in seinem Werk, also auch wenn man an sowas wie Blue Velvet oder Twin Peaks Fire Walk With Me denkt, also diese Horrormomente, wo er wirklich Horror auch erzählen möchte im Prinzip, oder ganz klar Eraserhead, wo es in Body-Horror reingeht und man diese surrealistischen Wesen dann teilweise sieht, wenn man so an The Lady in the Radiator, also diese Frau hinter der Heizung daran denkt, die dort dieses ihr Gesangsstück aufführt und sowas, ne? Das sind natürlich diese Momente, die bewusst gruselig sein sollen auch oder verfremdend sein sollen im Prinzip. Ich musste gerade ganz breit grinsen, als du das mit Maya Duren verglichen hast, weil da habe ich später noch eine These zu, tatsächlich so ein bisschen.
Das war meine erste Notiz. Meine erste Notiz war, was habe ich geschrieben? Ich kann das mal ganz kurz aus dem O-Ton wiedergeben. Wirkung von Räumlichkeit und Brechung von Räumlichkeit an Duren erinnert. Ja. Habe ich wirklich hier einen Stichpunkt stehen. Es war genau direkt das Erste, ich mir dachte, Moment mal, geht so ein paar Treppchen hoch. Wir sind irgendwie so eine Vorort, irgendwie ist das Licht so, es ist alles so ein bisschen weich gezeichnet, irgendwie ist die Kamera irgendwie so entangled und alles ist irgendwie so ein bisschen Duran-esque.
Ja. Ja, absolut. Ich würde vielleicht auch nicht diese Behauptung unbedingt aufstellen, aber für mich kann es mir so ein bisschen doch schon so erklären, wenn ich mir selber sage, ohne Maya Duren haben wir diesen Film vielleicht nicht. Ich finde tatsächlich, dass da ist sehr viel drin. Also nicht nur, was die zirkuläre Struktur, sondern auch diese Raumkonstruktion und so weiter angeht. Kommen wir später aber mal zu. Ich finde es ganz spannend, dass du auch gesagt hast, dass du gefunden hast oder dass du der Meinung bist, dass dieser Film relativ gut eigentlich sich nicht konsumieren lässt, aber dass er doch im Vergleich zu eben Maya Durans Film oder vielleicht anderen Werken von David Lynch dann doch relativ gut schaubar ist sozusagen und man das immer noch in so eine gewisse Struktur im Prinzip hineinbringen kann, ne? Was ja auch, glaube ich, daran liegt, dass dieser Film ganz bewusst hat ja im Prinzip so zwei Teile, in die er sich so grob einteilen lässt, mit so ein, zwei Zwischenelementen, wenn man so will, dass er in beiden Situationen sehr stark an zum einen amerikanisches Erzählkino erinnert und vor allem in der zweiten Stelle an ganz klaren Film-Noir-Plot oder an so einen Gangsterfilm-Plot im Prinzip, ne? Was mit Sicherheit auch thematisch innerhalb dieses Filmes ziemlich gut passt und erklärt sich ziemlich gut im Prinzip auch über diese narrative Struktur. Also ich habe mir das mal so aufgeschrieben, dass wir im Prinzip diesen ersten Teil haben, in der wir das Leben dieses Paares so geschildert bekommen. Alles sehr, sehr stark subjektiviert aus der Sicht von Fred Madison. Dann haben wir diese Transformationssequenz im Gefängnis, wo er eben, wie du schon gesagt hast, Fred so ein bisschen krank wird, diese Schmerzen hat und so und sich dann innerhalb dieses Gefängnisses in dieser Zelle verwandelt in Pete. Dann haben wir diesen zweiten Teil, eben diesen Noir-Plot, der auch wirklich inszeniert ist wie so ein klassischer Gangsterfilm oder so ein Noirfilm, also wirklich auch mit Figuren, die in so einem Film dann auftauchen würden, also so eine klassische Femme Fatale, die eben hier blonde Haare hat, im Kontrast zu der ersten Hälfte eben diese von Patricia Arquette gespielte Figur und auch diesen Gangsterboss, der auch direkt inszeniert wird wie so ein Gangsterboss, ne? Also ich erinnere mich an diese Szene, wenn er mit dem Auto ankommt, steigt aus dem Auto aus, wir haben direkt bedrohliche Musik, er geht dann auf die Kamera zu, wird direkt gerahnt von seinen zwei Gangster-Typen, die dann so, also diesen zwei Schergen im Prinzip, und wir sehen direkt, okay, das ist hier der Bösewicht im Prinzip. Das ist der, der jetzt für den restlichen Film wahrscheinlich unser Bösewicht sein wird. Das kriegen wir sofort so mitgeliefert, ne? Das ist auch dieser Ring am Finger, das ist dieser schneidige Anzug und das ist dieser generell gleich grimmige Blick und diese Art und Weise, wie er mit den Menschen um sich herum umgeht, ne? Und dann haben wir eben diese letzte Transformation, wenn man so will, dass Pete wieder zu Fred wird, dass es diesen Mord an Dick Laurent gibt und eben diese Fluchtszene am Ende. Ne? Das heißt, wir haben hier im Prinzip klassische Continuity, dass hier zwei Geschichten im Prinzip hintereinander wegerzählt werden, die sich dann aber im Verlaufe der Geschichte vermengen und am Ende herausstellen als eine Art Kreisbewegung im Prinzip, sodass man davon ausgehen könnte, dass nach dem Abspann diese Fahrt auf dem Highway weitergeht und dieser Film quasi wieder von vorne beginnt. Ne? Also der Film beginnt ja auch, während die Credits laufen, mit dieser Highway-Fahrt. Das heißt, es könnte direkt wieder von vorne so losgehen, wenn man so will. So ein ewiger Kreislauf im Prinzip. Ne? Genau, ich hatte schon gesagt, Continuity, also im Prinzip, dass man eigentlich eine sinnvoll gestaltete Geschichte erzählt bekommt über einen großen Teil dieses Films, oder besser gesagt zwei Geschichten. Aber diese Vermengung, die gerade in dem zweiten Teil dann irgendwann passiert, dass wir diese Korrekturen wieder haben, diese Rückverwandlungen, dass dann auch immer mehr Elemente aus dem ersten Part der Geschichte wieder eine Rolle spielen, ne? Und dass dann im Prinzip Pete auch immer wieder signalisiert wird, dass er gar nicht Pete ist, sozusagen. Und dass dieser Plot, den er sich so vorstellt, nicht aufgehen kann mit dieser Alice im Prinzip. Ne? Das ist etwas, was dann immer wieder immer tiefer greift im Prinzip. Also dass dieser Neo-Noir-Plot nicht so wirklich aufzugehen scheint eigentlich. Wir können mal so ein bisschen über diese Figuren vielleicht gleich mal von vornherein reden. Wie hast du denn Fred Madison so wahrgenommen? So wie er inszeniert wird, wie er vielleicht auch eingeführt wird und so. Was würdest du dazu so sagen?
Naja, eingeführt wird er für mich erstmal als ein sehr nervöser, vielleicht auch in sich oder in diesem Konstrukt der Ehe gefangener Ehemann oder dann meinetwegen auch Jazzmusiker, wenn man ihn dann in diesem Club beim Free Jazz zuschaut, wirkt sehr introvertiert und auch irgendwie in Beziehung zu seiner Frau, ist irgendwie ganz komisch. Also irgendwie ist es einerseits zärtlich und bedächtig, aber auch auf der anderen Seite, wie ich hatte es bereits gesagt, unterkühlt, distanziert. Und man merkt, irgendwas stimmt zwischen den beiden nicht. Und da ist vielleicht sowas am Wabern. Und das wird auch wenige Minuten später bereits in diesem Jazzclub so, passiert eine Szene. Ich glaube, Fred erinnert die Szene dann nur, wie René dann mit irgendeinem Typen, mit diesem, der sich später als Andy rausstellt, irgendwie durch die Exit-Tür geht und irgendwie Hand in Hand den Club irgendwie schnell verlassen. Und René hat auch gesagt, na, so kommt heute nicht mit in den Club, guckt ihr Mann nicht beim Auftritt zu, sie liest. Und sie liest irgendwie in einer Wohnung, wo man irgendwie nicht ein Buch sieht oder nicht irgendwas sieht, was man irgendwie lesen kann. Also irgendwie sehr kurios und das ist halt zu billig, als dass man es natürlich irgendwie abkauft und dass es natürlich auch er abkauft. Ja, genau. Und im weiteren Verlauf des Films merkt man schon, dass Fred dann auch zunehmend durch die Videos dann auch irgendwie durch so eine gewisse Schuld oder durch so eine gewisse Verdrängung genährt wird. Er sieht dann ja auch quasi dieses Tape, wie er seine eigene Frau tötet. Daraufhin wird er auch irgendwie verurteilt, weil er was gemacht hat, was er vielleicht noch machen wird oder das wirklich gemacht hat. Das kommt ja nicht so richtig zum Vorschein. Aber ja, also ist eine man kann das jetzt nicht irgendwie als richtige Person oder als Individuum identifizieren. Es ist eher ein Knotenpunkt verschiedener Charaktereigenschaften, die auch wiederum zirkulieren zwischen irgendwie Angst, Unzulänglichkeit und Schuld letztendlich. Die Schuld wird ja über den gesamten Film durch die verschiedenen Masken oder durch die verschiedenen Charaktere hinweg getragen. Und er ist ja, wie gesagt, keine irgendwie stabile Figur. Finden immer irgendwelche, auch in irgendeinem Gedankenprotokoll, Entschuldigung, das ist der Geschirrspüler, ich hoffe, den hört man nicht allzu laut. Es finden immer irgendwelche Projektionen statt, die zu seinem Gefühlszustand oder zu seiner emotionalen Lage im anscheinenden Hier und Jetzt stattfinden. Und dann kommen ja auch irgendwelche, wir können es jetzt schon mal vielleicht als Verwandlung deklarieren, zustande und vielleicht auch irgendwelche traumartigen Sequenzen, in denen man sieht, okay, Pete ist oder Fred ist jetzt hier kein psychologisches Subjekt, sondern eben eher eine Verkörperung verschiedener Paradoxien, dem man sich in einer Ehe, dem man sich in Bezug zur Frau, dem man sich in Bezug zum eigenen Selbst irgendwie immer verantworten muss und mit dem man irgendwie immer zu kämpfen hat, so mit diesen inneren Dämonen. Und daran letztlich irgendwie zerbricht, aber auch gefangen bleibt. Also es gibt irgendwie keine Lösung. Weder als Fred noch als Pete, der irgendwie jung und aktiv und super und klasse und handwerklich und eigentlich eher eindimensional und einfach ist und gutbürgerlich erzogen ist, aber auch nicht als irgendwie Musiker, der irgendwie seinen Musikerraum hat und irgendwie den ganzen Tag nur an die Kunst und an die Musen denken darf, gibt es da nicht so richtig eine Lösung. Und es kommt halt immer dazu, dass halt irgendwie eine Tat begangen wird, die etwas mit Mord, die etwas mit Tod zu tun hat. Ja, es wird irgendwie der Mr. Eddie wird getötet, dann wird Andy getötet, dann soll er angeblich, auf diesem Tape zumindest, seine Frau Renee getötet haben. Und irgendwie ist er zugleich Gejagter und Jagender in einer Person. Und ist halt immer so in Raserei und immer nervös und immer verhetzt. Und das Ganze wird auch dann eben im Auto auf diesem Lost Highway durch diese Geschwindigkeit, durch diese Dynamik versucht darzustellen. Man hat Blickkonstruktionen, die häufig ins Leere gehen, aber dann wirklich in der Nahaufnahme irgendwie aufgenommen werden. Man sieht, dass die Person halt irgendwie mit sich kämpfen. Man könnte das jetzt irgendwie pathologisieren und sagen, ach hier, der Fred Madison, das ist einfach ein Schizophrener und so weiter. Der hat halt mit seinen inneren Geistern zu tun und kämpft mit denen. Ich weiß nicht, ob das zu einfach wird oder vom Filmischen wegführt. Hin in irgendwie Gefilde, die wir irgendwie erklärbar machen können, was im Film ja nicht so sein muss. Im Film muss nicht alles erklärbar sein. Aber ja, das war so ein bisschen mein Eindruck, dass das einfach irgendwie so im wahrsten Sinne des Wortes ein Nervenbündel verschiedener Aporien ist, die man irgendwie als Mensch oder hier eben als Mann in einer Ehe oder als Mann in einer Beziehung zu einer begehrenswerten Frau irgendwie nicht lösen kann.
Ich fand diese Figur und auch dann ihre Umgebung zu Beginn schon relativ interessant und ich finde das, was du gesagt hast, auch schon sehr richtig, wenn du sagst, dass es eigentlich keine Person mit einer Persönlichkeit erstmal ist, oder wahrscheinlich ist es das, aber es wird zumindest uns nicht so präsentiert, sondern dass es eher so ein Konglomerat aus verschiedenen Charaktereigenschaften ist, was sich darunter bündelt. Oder nicht nur Charaktereigenschaften, auch so anderen Eigenschaften, Elementen, die vielleicht auch so ein bisschen monetärer Natur sind oder sowas, ne? Also wir haben es ja hier erstmal mit einer Person zu tun, von der man glauben könnte, dass sie relativ erfolgreich im Leben sein könnte, ne? Das ist ein super schönes, was heißt schönes Haus? Es ist ein sehr großes Haus, was sehr spartanisch zwar eingerichtet ist, aber auf eine geschmacklose Art und Weise so, wie eine vielleicht reichere Person das eventuell machen würde, das man sozusagen, ne? Wir haben jemanden, der Saxophonist ist, also grundsätzlich erstmal ein cooler Beruf, würde ich sagen, ne? Also irgendwie Musiker zu sein, auf Bühnen zu stehen, ist etwas, was erstmal attraktiv ist, würde ich auch sagen, ne? Wir haben ja da auch noch dieses riesige Saxophon, was man ja auch interpretieren könnte wiederum als so einen großen Phallus im Prinzip, ne? Was ja ein Kontrast im Prinzip dazu ist, dass wir hier eine Figur haben, die sexuell auf eine Art und Weise frustriert ist, dass sie ihre schöne Frau nicht sexuell befriedigen kann, nämlich Patricia Arquette bzw. Renee Madison, die ja auch gleich inszeniert wird wie eine konstruierte Persönlichkeit, finde ich, ne? Also ich hatte bei Renee nie das Gefühl, dass das ein tatsächlicher, echter Mensch ist. Das ist ein Mensch, der in einem Kleid die ganze Zeit durch eine Wohnung geht, auf High Heels, der diesen diese sehr künstliche Frisur im Prinzip hat, die also auch schon wie so eine femme fatale Figur ist, die zusammenkonstruiert wirkt im Prinzip, wo man auch schon diesen Aspekt von Künstlichkeit in dieser ersten Hälfte eigentlich hat, ne? Also so, also sowohl bei Fred Madison schon, mit diesen ganzen zusammengewürfelten Charaktereigenschaften oder nicht mal Charaktereigenschaften, sondern diesen ganzen Elementen, die da zusammenkommen. Und auch bei Renee im Prinzip, was diese ganze Situation schon so ein bisschen auf eine Art und Weise gebracht hat, dass es relativ schwierig ist, mit diesen Figuren erstmal mitzufühlen oder Empathie für diese Figuren aufzubauen im Großen und Ganzen. Ne? Das ist ja lustigerweise bei anderen Filmen von David Lynch ganz anders. Gerade wenn wir uns mal Holland Drive angucken, da ist die, jetzt komme ich nicht auf den Namen, die Protagonistin, die blonde Protagonistin zu Beginn.
Alice.
Heißt die auch so in Mulholland Drive?
Ach so.
In Mulholland Drive meine ich jetzt, genau. Ist egal. Ihr wisst auf jeden Fall alle, wer gemeint ist. Bei der ist es ja so, dass wir sie sehr, sehr lange durch einen Plot begleiten, der erstmal relativ wenige von diesen surrealistischen Elementen hat, die sehr viel lächelt, die sehr freundlich ist zu allen Menschen, die ganz normale Gespräche führt, sodass wir erstmal sowas wie Empathie aufbauen können im Prinzip mit ihr. Ne? Das ist hier ja erstmal überhaupt nicht so. Ne? Das heißt, wir haben eine Figur oder wir haben Figuren, die im Prinzip für uns angeordnet werden, wie Versuchsobjekte, die wir jetzt mal beobachten können. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Ne? Wir sollen diese Figuren nicht als Persönlichkeiten wahrnehmen, sondern als einzelne zusammen konstruierte Figuren, deren wenige Eigenschaften, die wir mitgegeben bekommen, wir jetzt mal aufeinanderprallen lassen und dann gucken wir im Prinzip einfach mal, was passiert. Mit dieser ganzen sexuellen Frustration, mit den anderen Elementen, Figuren, die noch mit reinkommen, diese beiden Polizisten zum Beispiel, dann natürlich diese Person, die scheinbar die Wohnung von außen zu beobachten scheint und dann auch mit der Videokamera ins Innere der Wohnung hineingeht. Und dann gucken wir mal, wie sich das so entwickelt erstmal. Ne? Das ist so ein bisschen das Spannungselement, finde ich, was hier rauskommt. Ne? Es geht nicht darum, werden diese Personen lebend aus dieser Geschichte rauskommen. Das ist uns, glaube ich, relativ egal erstmal so im Großen und Ganzen als Zuschauer, sondern es geht erstmal darum, wie entwickelt sich diese gruselige Geschichte im Prinzip weiter mit diesen ganzen Elementen. Und da kommen dann natürlich sehr, sehr viele Elemente noch mit rein, die der ganzen Geschichte so ein bisschen Würze verleihen. Du hast den Mystery Man schon angesprochen, von Robert Blake gespielt, diese übernatürliche Manifestation eines Menschen, die sowas Mephisto-artiges hat, also sowas Teuflisches, im Prinzip, wenn man so möchte, der so ein allwissender Beobachter zu sein scheint, der viel mehr über Fred Madison zu wissen scheint als dieser selbst. Also der beobachtet ihn auch die ganze Zeit mit so einer gewissen Verachtung, mit so einem Lächeln eigentlich die ganze Zeit, als würde er ihn fast auslachen wollen, was er auch macht während des Telefongesprächs, was er dann mit ihm hat, ne? Und das wirkt alles so total surrealistisch und wir sollen das im Prinzip beobachten und sollen im Prinzip genauso im Prinzip auf diese Figur schauen oder auf Fred Madison schauen, wie der Mystery Man drauf schaut. Das war so mein Eindruck, mit so einem gewissen Zynismus. Ich fand das ganz spannend gerade in dieser Szene, wenn die beiden zum ersten Mal aufeinandertreffen, auf dieser Party, ne? Die kommen zusammen und wir haben drumherum diese große Party mit ganz verschiedenen Menschen. Wir haben Musik, die läuft. Auf einmal treffen diese beiden zusammen. Wir kriegen Close-ups von beiden im Prinzip. Wir haben so einen Manifestation. Und dann sprechen die miteinander. Die Musik wird auf einmal gedämpft. Das kommt so ein sehr unangenehmer Ton dazu. Es ist wie, als ob so ein kleiner Zwischenraum nur zwischen diesen beiden Figuren im Prinzip entsteht. Ne? Und führt dann zu einem sehr, sehr gruseligen Moment im Prinzip, so dass wir im Prinzip mitbekommen, dieser Fred Madison bewegt sich jetzt durch diese Welt und unsere eigene, oder sagen wir mal so, wir haben dann diese Mephisto-artige Figur, die da die mehr zu wissen scheint als wir und Fred Madison zu diesem Zeitpunkt. Also als ob noch ganz viel passiert mit dieser Figur auch irgendwie. Ne? Das ist wie so ein Versprechen im Prinzip auf das, was im weiteren Film noch passiert im Prinzip. Dass wir diese Figur auf jeden Fall noch mal mitgeliefert bekommen. Weil das ist das Interessante. Wir haben ja dann später noch Pete Dayton. Ich glaube, der ist bewusst auch, oder beziehungsweise Balthasar Getty wurde bewusst so ausgewählt, dass das ist keiner, der groß schauspielern kann. Das ist eine Figur, die bewusst blass bleiben soll. Ne? Deswegen würde ich fast sagen, die interessanteste Figur, die wir über den Film hinweg begleiten, ist im Prinzip dieser Mystery Man, ist dieser Stachel, der in dieses Leben hineinkommt im Prinzip. Ne? Das sind so diese bösen Figuren, vielleicht gehört noch Mr. Eddie dazu so ein bisschen. Ne? Aber das ist diese Art und Weise, was passiert eigentlich mit einer psychisch labilen Figur, die in solche Plots einfach auf einmal hineingeworfen wird. Das ist, finde ich, so das Interessante irgendwie an dieser Geschichte. So
bis jetzt. Ich habe das bei Mystery Man ähnlich wahrgenommen. Das ist, ich hatte das so ein bisschen als so dieser Master of Ceremonies beschrieben, der jetzt immer dann und wann, wenn es irgendwie um diese Allgegenwärtigkeit, um diese Projektion zwischen was ist Realität, was ist irgendwie Imagination geht, wenn es irgendwie darum geht, sich auch schuldig zu machen, ist er irgendwie immer zur Stelle und sorgt dafür, dass das Ganze irgendwie am Laufen bleibt und dass ja, irgendwie Fred bzw. Pete da irgendwie in ihrem Limbo bleiben und quasi diese Tour de Force weiter eben durchspielen. Er schiebt das immer so an, ja. Er sorgt dafür, dass er sich zu Hause nicht mehr sicher fühlen kann. Dann sorgt er dafür, dass er quasi Mr. Eddie umbringt. Dann sorgt er dafür, dass er dann zum Beispiel auch, als er Mr. Eddie dann den Hals aufschneidet, ja, liegt er irgendwie am Boden und so weiter, kämpft mit Mr. Eddie. Und dann reicht er ihm ja sogar irgendwie das Messer. Ja. Erst stand ja auf der Seite Mr. Eddies, dieser Mystery Man, aber dann sieht ja Mr. Eddie diese beiden vor dem Wagen stehen und dann sind die beiden auf einmal irgendwie Partner in Crime. Also ist auch eine völlig ambivalente Figur, die jetzt keine Biografie hat, wo man jetzt keinen Bezugspunkt hat oder im klassischen Sinne irgendwie eine nachvollziehbare Motivation sieht, warum diese Figur dies, das und jenes tut. Ja, und dass er dann auch immer mal mit der Kamera rumrennt und quasi den Blick lenkt, den Blick steuert, könnte auch vielleicht so der verlängerte Arm vielleicht irgendwie des Publikums sein, dass irgendwie die Figuren auch eben performen sehen möchte, ja. Und die Geschichte halt vorantreiben möchte und eben auch mit vielleicht so einer sadistischen Ader dafür sorgt, dass das Ganze eben ja letztlich als Störsignal in die man eben durch den Mystery Man, durch den Film hineinsteigen kann, dass da halt irgendwie das Ganze am Laufen gehalten wird und spannend bleibt und ja, einfach auch vielleicht so die Grenze dessen, was Film ist und was eben ja. Film als Erfahrung sein kann, als vielleicht auch Erweiterung der eigener Motivation, der eigenen Abgründe. Da könnte vielleicht dieser Mystery Man irgendeine Vermittlerposition einnehmen. Und ja, ich finde, wie gesagt, so dieses Gespenstische, dieses Auftreten, wobei wir das auch mal bei René hatten, die manchmal auch wirkt wie so ein Geist, der halt so umherwabert, könnte auch völlig imaginiert sein. Genauso könnte dieser Mystery Man, das könnte halt so irgendwie so dieser böse Geist sein, der irgendwie auf der Schulter sitzt ja. und irgendwie immer sowas flüstert, während da irgendwie einer seine, weiß ich nicht, seine Psychose hat. Da bin ich jetzt auch schon wieder irgendwie am Erklären und am Psychologisieren. Aber ja, eine ganz wirklich kuriose Figur, die aber dann doch irgendwie eine ganz wichtige Funktion hat, auch wenn man sie jetzt gar nicht irgendwie so richtig einordnen kann.
Ja, du hast es, glaube ich, gerade so ein bisschen sehr viel besser runtergebrochen, als ich das mit meinem Geschwafel eben gemacht habe, wo ich irgendwie nicht zum Punkt gekommen bin. Also im Prinzip haben wir ja diesen Plot, der erstmal mit zwei Figuren irgendwie arbeitet, die relativ unscheinbar wirken oder erstmal so unempathisch wirken im Prinzip, ne, die sehr konstruiert wirken in sich so. Vielleicht Fred Madison am ehesten nicht, weil er doch nochmal so gewisse Elemente in sich vereinbart, die irgendwie nachvollziehbar sind oder ihn menschlich wirken lassen, diese sexuelle Frustration, diese Frustration generell mit dem Leben und so. Aber beide wirken irgendwie sehr konstruiert miteinander, ne? So. Und dahingehend wirkt dieser Plot auch immer noch so, wie dass man denken könnte, er könnte in der Realität spielen im Prinzip, ne? Das könnte sich genauso in einer gewissen Form abspielen. Gut, diese Wohnung und das sieht alles sehr, sehr künstlich aus, aber es mag ja sein, ne? Und der Mystery Man ist ja gerade dann eine Figur, wo man sagen könnte, okay, jetzt kommt aber so ein übernatürliches Element im Prinzip hinein, was nicht in dieser realen Welt im Prinzip verhaftet sein könnte, ne? Das, sein äußeres Erscheinungsbild lässt erstmal direkt darauf hinschließen, aber dann vor allem ist es der Anruf, ne? Wenn der Mystery Man quasi zeitgleich an zwei Orten ist, was ja nicht sein kann, ne? Und das macht diesen Mystery Man, glaube ich, auch so interessant, weil er zum einen eine Art übernatürliches Element repräsentiert oder ein psychologisch imaginiertes Element, ne, das ist so ein bisschen offen. Und auf der anderen Seite aber, und das ist das, was du so gut runtergebrochen hast, so eine Art Anwalt des Zuschauers, wenn man so will. Mhm. Also so eine Figur, die erstmal interessant ist für uns, weil sie gruselig ist und wir wollen mehr von dieser Figur sehen als Zuschauer. Auf der anderen Seite ist aber auch die Figur, die diesen Plot erst so richtig ins Rollen bringt durch diese Manifestation, dadurch, dass er derjenige ist, der die Kamera hat, der diese Unsicherheit innerhalb der dieser Beziehung der beiden nochmal mehr schürft sozusagen und dann aber auch noch viel mehr über Fred zu wissen scheint oder über diese ganze Geschichte zu wissen scheint, als die sowieso. Ne? Also ich hatte am Anfang gesagt, das ist wie so eine Versuchsanordnung und das ist im Prinzip der Wissenschaftler, der immer mal wieder reinschaut und so das Experiment weiter voranbringt, wenn man so will. Ne? Ja. Das ist der Katalysator, der dann im Prinzip dieses Experiment weiterlaufen lässt. So, ne? Und dann haben wir noch ganz, ganz viele andere Figuren drumherum, die diese Geschichte im Prinzip bereichern. Das ist dann Mr. Eddie, der so eine Art hypermaskuliner Gangsterboss ist, der so patriarchale Machtstrukturen, Aggressionen symbolisieren könnte. Und dann, und das ist wieder sehr typisch für David Lynch, so ganz, ganz viele Figuren, die sehr, sehr nett und menschlich wirken, zu denen man sofort Empathie aufbaut, obwohl man gar nicht so viel von ihnen sieht. Das ist, glaube ich, auch etwas, wofür David Lynch im Großen und Ganzen sehr gefeiert wird über seine Filme hinweg. Das wäre hier in diesem Fall, in diesem Film, wäre das sowas wie der Automechaniker, ne? Dem diese Autowerkstatt gehört, der von Jack Nance gespielt wird. Das ist der Hauptdarsteller auch aus Eraserhead, beziehungsweise auch der, der in ganz, ganz vielen anderen David Lynch-Filmen mitspielt. Er ist auch derjenige, der die Leiche von Laura Palmer in Twin Peaks entdeckt zu Beginn der Serie. Also ne, jemand, der durchgängig David Lynch begleitet in seinem Werk. Oder auch diese Eltern von Pete. Ne, die auch so ein älteres Paar dann irgendwie sind, die sowas Rockermäßiges haben, die man sofort irgendwie sympathisch findet, obwohl man gar nicht so viel von ihnen mitbekommt im Verlauf der Geschichte. Und noch so ein paar weitere Figuren, diese Polizisten, die auch so ein bisschen clumsy wirken und so, ne, die aber dann auch wiederum sehr, sehr interessant für den weiteren Verlauf der Story und für die Verschachtelung der beiden Geschichten sind. Gerade gegen Ende können wir da nochmal drauf kommen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und dann können wir auch so ein bisschen drüber reden, durch was für Räume sich diese Figuren eigentlich bewegen. Da können wir nämlich auch direkt mal über das Haus oder beziehungsweise die Wohnung der Madisons sprechen. Könnte auch eine Fernsehserie sein, die Madisons, die sehr mechanisch ist. Ne? Wie gesagt, ich hatte schon diese Rollläden erwähnt, die sich hoch und runter fahren, die sehr minimalistisch, sehr dunkel eingerichtet ist. Die sehr eng und unübersichtlich scheint, die sowas Labyrinthhaftes hat, obwohl das scheinbar nur so zwei, drei Räume sind, die durch so enge Gänge verbunden sind. Dieser enge Gang wird auch überhaupt nicht von Licht erfasst, der ist komplett dunkel. Es ist wie, als ob diese Figuren durch so eine andere Dimension schreiten oder in eine andere Dimension hineinschreiten. Das sind Räume, die man so ein bisschen psychologisch lesen kann, also für diesen Störfaktor zwischen beiden und für diese Dunkelheit, dieses Eingeengtsein im Prinzip könnte das stehen und eben auch diese Zwischenwelten, diese unterschiedlichen Dimensionen, wie man es auch sehr häufig bei David Lynch hat. Also wenn wir an den Red Room denken bei Twin Peaks, ne, mit diesen roten Vorhängen sozusagen und diesem Schachbrettmuster auf dem Boden, da spielt das sehr, sehr häufig eine Rolle, so ein Portal in eine andere Welt, genauso wie dieser kleine blaue Kasten in Mulholland Drive, durch die Kamera dann fährt und dann auch in eine andere Dimension zu kommen scheint. Genau. Das vielleicht erstmal so zur Wohnung.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich hatte da auch ein ganz befremdliches Gefühl, wenn man sich die Räume ansieht, sei es jetzt die Gefängniszelle, sei es jetzt die Wohnung, sei es jetzt vielleicht auch das Schlafzimmer, meinetwegen, dann sieht das alles schon relativ entfremdet aus. Man weiß, wenn man das sieht, dass hier kein authentisches, organisches Leben stattfindet. Diese Räume gibt es, diese Räume sind manifest, man kann die Räume sehen mit dem Mobiliar und so weiter, diese Räume werden auch genutzt, aber man weiß, dahinter, hinter dieser Wand, um die Ecke, da findet kein Leben statt. Das ist, wir sind hier einfach auf einer Bühne. Das sind keine irgendwie stabilen Container, die jetzt zu einer Umwelt, zu einem Ökosystem gehören, das eben irgendwie verbrieft werden kann als Vorstadt Los Angeles, sondern sobald diese Räume ihre Funktion erfüllt haben, weil dann eben dieser innere Zustand oder dieser Bewusstseinsraum mithilfe des Raums irgendwie versucht wird, fassbar und visuell zu machen, verlieren diese Räume auch sofort ihre Bedeutung, spielen einfach keine weitere Rolle. Es sind einfach, wie gesagt, Requisite und eben nur Requisite für den Moment des darin Spielens. Also wie halt so ein Theater, wo was auf- und abgebaut wird. Ja, sobald es weg ist, abgebaut ist, nächste Szene, dann ist es halt eben auch weg. Es ist jetzt nichts irgendwie logisch miteinander verbunden und es finden auch wenig Schnitte statt zwischen den Räumen. Es werden keine Räume durch irgendwelche Kamerafahrten zusammenhängend gezeigt. Man hat keine Orientierung. Man weiß jetzt nicht, okay, wo ist jetzt das, wo ist das? Es gibt Ecken, es gibt irgendwie Korridore, die relativ lang und dann auch also völlig dysfunktional ausgeleuchtet sind, die einfach falsch, naja, man könnte das jetzt schon irgendwie als traumartig deklarieren aussehen, die aber einfach einen nicht natürlichen Charakter haben. Genau. Das ist erstmal eine paradoxe Erfahrung, wenn man vor allem diese Lynch-Ismen eben nicht kennt, wenn man nicht weiß, okay, was für ein Typ von Auteur, von Regisseur ist irgendwie David Lynch, wie macht er seine Filme, was hat er irgendwie für Stilmittel und Merkmale, dann wird man es schwer haben, irgendwie mit diesen Räumen, dass diese Räume vertraut wirken, weil man irgendwie nach realistischen Vorbildern sucht, die es für diese Räume einfach nicht gibt und auch sicherlich gar nicht geben soll, weil man sich in einem ganz anderen Bewusstseinszustand als dem dieser bürgerlichen, positivistischen Realität, ich kann was sehen, dann ist es da, ich kann was anfassen, dann ist es da, ich kann was hören, dann ist es da und so weiter und so fort, existieren. Ja.
Ja. Und ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass gerade in der Wohnung so diese braune Wand oder so, die hat so ein extremes Erkennungsmerkmal. Ne? Wie gesagt, die Dunkelheit, die eine Rolle spielt, ganz viel Grau in den Gängen und so. Ne? Also es hat irgendwie überhaupt keine Persönlichkeit. Es wirkt irgendwie so wie eine Wohnung, die den Willen hat, so eine Künstler-Dandy-Wohnung zu sein, wo aber irgendwie etwas nicht stimmt sozusagen, wo irgendwie doch etwas so dunkel ist oder die Psychologie, es ist ja eine, wir haben ja eben schon festgestellt oder das so gelesen beide, dass die Wohnung was sehr Psychologisches hat, so als ob man eine Wohnung einrichten wollte, aber die eigene Psyche gesagt hat, na Moment, so schön kannst du das nicht einrichten, irgendwie muss das alles noch dunkler, bedrückender sein oder sowas, ne? So als ob sich jemand tatsächlich eine Wohnung konstruieren wollte, das aber nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorstellt, in dieser Identität. Was ja wiederum zu dieser Identitätskonstruktion von Fred Madison passt, ne? Weil so eine These, die man später vielleicht noch aufstellen könnte, ist ja, ist das überhaupt auch schon real, was wir in der ersten Hälfte des Films sehen? Ne? Das ist ja so ein Thema. Zu dem können wir aber noch später kommen, wenn wir noch so ein bisschen drüber gesprochen haben. Denn wir haben einen sehr großen Kontrast in der zweiten Hälfte. Also wir haben zwischenzeitlich noch die Gefängniszelle und das Gefängnis, auch alles sehr grau, noch klaustrophobischer im Prinzip, wenn man so will. Und dann haben wir diese Vorstadt-Idylle, die sehr idyllisch, vertraut, sehr nett, so diese typische David Lynch-Vorstadt im Prinzip, wenn man so will. Ne? Wobei auch da diese grauen oder diese braune Farbe wieder Einzug hält. Das ist mir aufgefallen, denn es gibt da so einen Moment, kurz nachdem Pete wieder bei seinen Eltern ankommt, da sitzt er im Garten auf so einer Liege. Man hat diesen weißen Gartenzaun drumherum und hinter dem weißen Gartenzaun ist so eine braune Mauer. So als ob diese Idylle auch eingerahmt ist von der gleichen Traurigkeit, die wir aus der ersten Hälfte schon kennen. Ne? Also da haben wir auch so diesen Willen zu etwas idyllischem Schönen, was aber wieder eingehegt wird. Man könnte es vielleicht so lesen von der eigenen Psychologie, die wieder so ein Korrektiv darstellt und sagt, nee, Moment, warte mal, eigentlich geht's dir gar nicht so gut. Eigentlich sollst du doch traurig und depressiv sein im Prinzip in deiner Welt. Ne? Weil das ist ja so eine Lesart, das können wir vielleicht mal sagen. Es gibt so diese Lesart, die relativ verbreitet ist, dass wir ab der zweiten Hälfte des Films im Prinzip, also dass Fred Madison seine Frau umgebracht hat und wir ab der zweiten Hälfte im Prinzip einen Noir-Plot sehen, in dem Fred Madison sich in eine andere Figur hineinimaginiert, das ist eben dieser Pete, dieser junge, vitale Bursche und innerhalb eines Noir-Plots seine Traumfrau aus dem ersten Teil nur mit blonden Haaren halt rettet, sich in sie verliebt und dann das glückliche Ende im Prinzip so kommen soll. Das allerdings nicht funktioniert, weil es eben dieses Korrektiv des Mystery Man gibt, der sagt, nee, Moment, du bist immer noch Fred Madison und du kannst nicht mit der zusammen sein und dann versucht er halt, das doch irgendwie sich zu konstruieren, indem er eben Eddie umbringt oder beziehungsweise Dick Laurent dann. Ja. Kommt dann aber trotzdem nicht mit der Frau zusammen und diese ganze Struktur geht wieder von vorne los, sodass er wieder versucht sozusagen den Tod seiner Frau zu verarbeiten im Prinzip. Ne? Und ab der zweiten Hälfte können wir das im Prinzip so sehen, genau das, oder man könnte dieser Lesart folgen. Und dann sieht man eben auch diese ganzen Elemente, die im Prinzip aus der ersten Hälfte des Films hineinströmen in diese Vorstellung im Prinzip. Ne? Also dass Figuren sich auf eine andere Art und Weise verhalten, als es Pete bzw. Freddy in seiner Story sich zusammendenkt im Prinzip, ne? Also, dass, wie gesagt, der Mystery Man kommt, oder beziehungsweise anders, dass Renee, beziehungsweise, wie heißt sie in der zweiten Hälfte, Alice?
Alice, ja.
Dass Alice ihn dann doch nicht will, weil er sich dann wieder zurück in Fred verwandelt im Prinzip, oder kurz vorher, glaube ich, dass das Saxophon-Solo, was Fred zu Beginn des Films spielt, auch in der zweiten Hälfte gehört wird sozusagen. Ne? Also das läuft ja am Radio und wird von dem Automechaniker dann reinkommen oder gehört. Und da kommen so ganz viele Elemente rein, die im Prinzip Fred so unterwürfig sagen, nein, Moment, du bist nicht dieser junge, vitale Mensch, du bist nach wie vor dieser eine Typ, der seine Frau nicht befriedigen konnte, im Prinzip. Ne? Das ist so eine gängige Lesart des Films. Es gibt allerdings verschiedene Elemente, die im Prinzip dafür sorgen, dass diese Lesart nicht aufgeht, kann man sagen. Mhm. Nämlich zum Beispiel, man könnte ja den Mystery Man so lesen, wie gesagt, dass er so ein Korrektiv ist, was ihm einfach nur psychologisch sagt, nein, Moment, du bist nicht dieser junge, vitale Mensch. Aber auch der Mystery Man hat ja eine physische Repräsentation in der Welt. Also er ist derjenige, der diese Videotapes anscheinend herstellt, der die Kamera hält. Und er ist auch der, der am Ende, das hast du auch bereits gesagt, das Messer reicht, damit Dick Laurent umgebracht werden kann. Ne? Das heißt, es gibt ihn ja in dieser realen Welt anscheinend irgendwie, ne? Und es gibt noch weitere Hinweise, nämlich zum Beispiel das Gespräch der Polizisten kurz vor Ende, die nochmal in der Wohnung von Dick Laurent sind und dort den Leichnam von diesem anderen Typen da sehen, der seinen Kopf im Tisch sozusagen drin hat. Ne? Und dann sagen sie, oder sehen sie dieses Foto dort und sagen, ja, das ist die Frau von Fred Madison. Und dann reden sie aber auch darüber, dass es Pete auch noch gibt. Also diese Figuren existieren parallel in dieser Welt, ne? Was ja in dieser Vorstellung wiederum nicht aufgehen könnte, weil eigentlich ist das ja eine dieselbe Person. Und das haben die Polizisten ja auch schon irgendwie festgestellt, dass Fred eigentlich in der Gefängniszelle sitzen müsste, aber da sitzt ja dann Pete, der sich verwandelt hat, ne? Und das führt ja dann dazu, dass im Prinzip du gar nichts glauben kannst. Ja. Es gibt zu Beginn übrigens, das möchte ich auch noch kurz sagen, auch so einen Hinweis, dass wir überhaupt nicht wissen können, ob wir uns in einer Traumrealität oder in einer richtigen Realität befinden. Denn Fred hat ja einen Albtraum, in dem er quasi aus einer POV-Perspektive zum Bett geht, wo seine Frau schläft. Diese wacht auf und schreit ganz laut. Dann wacht Fred auf und will ihr erzählen, dass er gerade geträumt hat. Und was sieht er dann zu seiner Rechten? Er sieht seine eigene Frau, die ihn anguckt. Dann guckt er mal kurz weg, guckt wieder hin und sieht dann auf einmal das Gesicht des Mystery Man. Ne? Er träumt also anscheinend schon wieder. Mhm. So, ne? Und wir wissen nicht so richtig, ab wann wir eigentlich in einem Traum sind, wann wir in einer Konstruktion sind, wann wir in einer Vorstellung sind, in einer Imagination oder wann wir überhaupt in der richtigen Realität sind. Und das macht, glaube ich, auch einen Großteil des Reizes dieses Films aus, wenn man so will. Dass wir das im Prinzip gar nicht erahnen können oder wissen können. Ja.
Ja, du hast mir gerade mein schlüssigstes Erzählmodell zerstört.
Echt?
Tatsächlich, als quasi, also im sage ich mal, letzten Drittel deutlich wird, dass, als da Andys Leichnam da irgendwie mit einem gespaltenen Kopf da sind und da die Ermittler da irgendwie gucken und dann irgendwie auf einmal beide Personen irgendwie gleichzeitig existent. Also man hat ja dann auch in dieser Wohnung irgendwie, oder am Tatort, wo Dick Laurent getötet wurde, hat man ja auch irgendwie Fingerabdrücke von Pete gefunden, obwohl man Fred verfolgt hat.
Ja, genau. Ja.
Ah, ja. Und, aber es ist trotzdem irgendwie für mich so schlüssig, dass beides irgendwie, wenn man sich jetzt auf dieses Spiel einlässt, es muss doch eigentlich beides eine Person. Wir haben irgendwie das gleiche Motiv. Also wir haben natürlich erstmal Fred, das ist unser Ausgangspunkt. Und der imaginiert sich dann eben in eine andere Figur, in eine andere Charaktermaske hinein, in der er sich wahrscheinlich eher verspricht, die Frau seiner Träume oder das Leben seiner Träume in irgendeiner Form leben zu können und besser leben zu können. Und Stück für Stück merkt man, okay, auch in Pete's Leben ist irgendwas, was ihm keiner erzählen will, was aber irgendwie mal gewesen ist. Und alles ist irgendwie Vorsehung und diese ganze Last an Schuld lässt sich nicht so einfach durch einen anderen Charakter und durch ein anderes Leben und durch irgendwie andere Attribute so einfach tilgen, sondern das Ganze kommt irgendwie wieder mit und er wird wieder schuldig und er ist wieder quasi wie als Fred, so als Pete vor der Situation, dass er einfach feststellen muss, okay, es reicht auch für die blonde Frau nicht, die jetzt zwar Alice heißt, aber für die bin ich jetzt auch nicht genug und die kann ich auch nicht begehren. Also dieses Begehren, dass man als Mann irgendwie etwas besitzen kann, dass man als Mann als etwas gilt, dass man als Mann eben irgendwie souverän ist und derjenige ist, der, naja, die Kohle nach Hause bringt und irgendwie für den dann das Essen auf den Tisch gestellt wird und der dann irgendwie abends die Frau befriedigen darf und der dann irgendwie gebraucht wird. So ist es an, so sollte es vielleicht irgendwie in Freds Fantasie sein, ist es dann aber sowohl als Fred auch als Pete nicht. Und die Frau ist irgendwie immer, da kann man nochmal drüber sprechen, ob jetzt Fred und Pete und Alice und Renee irgendwie, ob dieses Zwillingsparadoxon, diese Doppelidentität, ob das gleichgelagert ist seitens der Frauen gegenüber der Männer oder ob da irgendwie Unterschiede bestehen, weil es ja schon irgendwie zu einer Person zwei Versionen, sage ich mal, gibt, wenn man sich darauf einlassen möchte. Ja, und die Frau ist dann, wie gesagt, als immer als die Form der, oder als die physisch manifeste Form der Begierde da, die sich dann halt ein Pete oder ein Fred so vorstellt, wie sie in seiner schönsten Fantasie, in seinen Träumen eben sein soll. Hm. Genau, und da zählt halt auch eine gewisse Körperlichkeit dazu, da zählt natürlich auch Sexualität dazu, aber es zählt auch irgendwie dazu, dass man doch begehrt werden möchte. Das klappt bei Pete am Anfang, aber dann klappt es ja wieder auch nicht, so wie die Ehe ja auch schon zwischen Pete, Fred und Renee nicht geklappt hat und sie sich dann anderen sucht und das schmerzt ihn und grämt ihn und man wird sich so seiner eigenen Unwichtigkeit und seiner eigenen Irrelevanz bewusst und letztlich, und das ist ja auch so ein Element, finde ich, des Thrillers, kommt halt die Tötungsfantasie immer wieder irgendwie zustande, also einmal natürlich, Fred will dann halt Renee töten. Und dieser Mystery Man, der zeigt dann quasi das, was Fred vielleicht machen würde oder gemacht hat. Ich glaube, irgendwie, vielleicht könnte man sagen, ja, jetzt der Mystery Man greift quasi die Zukunft voraus und sieht quasi vor, zu welcher Tat Fred kommen wird, weil er einfach völlig unbefriedigt und unzufrieden mit sich und der Welt und vor allem mit seiner Ehe ist und so weiter und so fort und dann eben auch wieder sich schuldig macht und genauso macht das ja Pete, indem er Andy tötet und indem er dann wiederum als Fred, aber beide töten dann ja irgendwie quasi den Mr. Eddie, also Dick Loren und dann beginnt das Ganze ja wieder von vorne, so. Also ist schon ziemlich erbaulich, wenn man jetzt darüber schwafeln und philosophieren möchte, kann man sicherlich auch eine riesige Fandom-Geschichte draus machen mit Theorien, mit irgendwie Fanscience. Ist bestimmt ganz lustig, bestimmt ganz witzig. Aber ja, sag ich mal, die Dekonstruktion dessen, diese strukturelle Selbstbezüglichkeit, wir haben es hier irgendwie mit Selbstmord zu tun, mit Vision, mit einer Form von irgendwie psychotischem Verhalten. Das ist dann schon wiederum sehr interessant, wie das hier gebrochen wird und wiederum in einen zirkulären Kosmos, der irgendwie völlig indifferent ist, versucht einzubauen. Also man kann jetzt auch nicht sich versprechen, dass wenn der Film jetzt weitergehen würde, dass es genauso weiterläuft. Es könnte irgendwie anders verschachtelt werden, aber mit genau den gleichen Elementen. Und es könnte auch sein, könnte man schlussfolgern, dass dieser Fred Madison am Anfang schon so angefasst und angegriffen und einfach fertig war. Weil er merkt, oh, jetzt geht's schon wieder los. Okay, jetzt so wieder. Und jetzt, ach nee, nicht schon wieder. Und wirklich eben in diesem Hamsterrad, in diesem Orkus irgendwie gefangen ist. Und das vielleicht schon, was er dadurch macht, für uns über 100, weiß ich nicht, 35 Minuten, macht er schon, keine Ahnung, zum 100. Mal durch oder so und kommt halt nicht raus.
Ja, das ist so ein bisschen eine Lesweise, die sehr nahe liegt, ne? Also, dass das im Prinzip immer wieder dann von vorne beginnt. Und inszenatorisch natürlich auch interessant. Also, es gibt ja diese Kontinuitäten eigentlich dazwischen. Also wie gesagt, es gibt diese zwei Plots, die werden auch entsprechend inszenatorisch begleitet. Also wir haben eben diesen klassischen Noir-Plot in der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte wirkt es sehr Psychothriller-mäßig, aber gerade, wie wir schon gesagt haben, mit dieser minimalistischen Wohnung, mit diesen zwei Figuren, wirkt das alles sehr konstruiert schon. Und in der zweiten Hälfte natürlich nochmal stärker, dadurch, dass eben der Schauspieler, der Pete spielt, jetzt habe ich seinen Namen hier nicht auf dem Blatt gerade, nicht wirklich gut schauspielern kann. Und die anderen Figuren das so gut schauspielern können oder ihre Genrefiguren so gut schauspielern können, dass eben diese Konstruktion sehr stark herauskommt. Mhm. Ne? Also Robert Loggia spielt diesen Gangsterboss wirklich famos, nicht wie einen echten Menschen, sondern wirklich wie einen Gangsterboss aus einem Film. Das muss man so sagen. Auch mit dieser urkomischen Szene, mit diesem Fahrer, der ihm hinten raufrückt und dann erklärt er ihm, dass er mal die Verkehrsregeln sich angucken soll und sowas. Ne? Das ist halt wirklich wunderschön einfach.
Ja.
Und
absolut.
Wir haben dann eben immer weiter diese Komplikation. Wir haben eine Farbkodierung und eine Beleuchtung, die extrem künstlich ist. Starke Hell-Dunkel-Kontraste, also Chiaroscuro-artige Neonfarben, die immer wieder reinkommen. Wir haben gerade gegen Ende sehr, sehr viele Überbelichtungen, die auch in Innenräumen durch Blitze erzeugt werden. Das fand ich ganz spannend. Also kurz bevor das die Konfrontation von Fred mit Dick Laurent passiert, also in diesem Hotelzimmer, steht er draußen auf diesem Gang und das man sieht Blitze sozusagen, oder sieht nicht Blitze, sondern das Leuchten von Blitzen sozusagen in dieser Wohnung auch. Ne? Das ist sehr, sehr stark. Das haben wir auch einmal in der Totale, während wir das Familienhaus von Pete's Eltern sehen. Natürlich die ganze Zeit auch die Musik und diese künstliche Musik, die da ihren ihren Teil dazu beiträgt, dass Rammstein die ganze Zeit läuft. Also der Film weist in diesen Situationen auf seine Konstruktion hin, sozusagen. Ich fand das auch ganz spannend, dass es gibt natürlich diese Interpretation, dass wir es hier mit einer Kontinuität zu tun haben von einer Person, die diese psychischen Problematiken hat und sich in eine andere Figur hinein imaginiert. Das Interessante ist, dass wir dann ja relativ häufig mit inszenatorischen Mitteln arbeiten würden, die für so eine Art und Weise der Story naheliegen würden. Also wenn wir zum Beispiel einen Traum inszeniert haben wollen oder eine Vorstellung von einer Person, dann würden wir zum Beispiel Überblendungen wählen. Das heißt, wir haben so eine klassische Einstellung, eine Nahe- oder ein Close-Up von dem Gesicht einer Person, haben eine Überblendung, wie das andere Bild sozusagen, das bestehende Bild des Close-Ups überblendet, sodass wir dann im Prinzip signalisiert bekommen, wir sind jetzt im Kopf dieser Figur. Was wir haben, ist inszenatorisch im Schnitt das Gegenteil. Wir haben ganz viele Abblenden, sodass das Bild einfach nur ins Schwarze übergeht und dann wieder aufgeblendet wird sozusagen und wir sind in einer neuen Szene. Okay. Das heißt, wir bekommen ganz klar voneinander abgetrennte Setpieces, wenn man so will, ne? Die im Prinzip nebeneinander stehen sollen, die im Prinzip gar nicht sagen, wir haben es hier mit der Psychologie einer Person zu tun, nämlich von Fred Madison, sondern Fred Madison wird im Prinzip in diese Montage eingegliedert, genau wie jede andere Figur im Prinzip in diesem Film, wie eben auch Pete. Mhm. Das heißt, die beiden sind gleich. Das heißt, ich würde das nicht so lesen, dass Pete eine Imagination von Fred ist, sondern, und das ist im Prinzip das, wo ich dann drauf kommen würde, auf die Lesweise, oder beziehungsweise bin ich zu dem Schluss gekommen, weil eben das für mich nicht so aufgeht sozusagen, also dass im Prinzip Pete und Fred auch gleichzeitig existieren, wie die Polizisten das am Ende sagen. Ich würde zu der Lesweise kommen, dass alles, was wir in diesem Film sehen, Ausdruck einer Psychologie ist von einer Figur, die wir überhaupt nicht sehen über den Film hinweg. Weil ich auch diesen Gedanken spannend finde, dass wir es hier mit einer sexuell frustrierten Person zu tun haben, die sich über die ganze Zeit schon in die Identität von anderen Personen hineinkonstruiert, mit der diese Person glaubt, vielleicht eine Frau sexuell befriedigen zu können. Ich dachte nämlich daran, dass auch Fred schon eine Konstruktion ist, ein erfolgreicher Musiker im Prinzip, der in diesem schönen Haus wohnt, oder nicht schönes Haus, aber in diesem Haushalt wohnt, ne, der offensichtlich wohlhabend ist. Und dass das auch schon eine Figur sein soll, in die sich eine Person hineinimaginiert, mit der er hofft, eine Frau sexuell befriedigen beziehungsweise bei ihr landen zu können, wenn man so will. Und Pete wäre nur der nächste Versuch sozusagen, der allerdings wieder scheitert. Das heißt, wenn man so will, wäre meine Lesweise, die Person, in deren Kopf wir sind, sehen wir im Prinzip gar nicht. Ja. Oder man könnte sagen, es ist der Zuschauer, wer weiß, der sich hineinimaginiert in eine Person, die bei Patricia Arquette landen möchte im Prinzip oder bei dieser sexualisierten Figur im Prinzip, ne? Das wäre so ein bisschen die Lesweise, die ich hier präsentieren möchte, weil eben die ästhetischen Mittel auch darauf hinweisen. Also alles ist künstlich in diesem Film. Es scheint hier überhaupt keine Realität zu geben, wenn man so will. Alles steht auch durch die Montage gesetzt so nebeneinander, als ob wir hier eine Figur haben oder wir als Zuschauer selbst eine Figur sind, die sich hineinimaginiert in verschiedene Leben, wenn man so will. Mhm. Ne? Bei der wir dann hoffen, dass es zu einem sexuellen Akt zwischen den beiden Figuren kommt, ne? Damit wir auch was zu, in Anführungsstrichen, damit wir was zu sehen bekommen als Zuschauer, wenn man so will. Ne? Aber es gibt dann immer wieder diesen Mystery Man, der uns sagt, nein, nein, das ist eine Konstruktion und du bist hier immer noch der Lukas, der vor dem Bildschirm sitzt und sich diesen Film anschaut.
Ja.
Und ich greife jetzt mal hier ein als Mystery Man und versau dir diese Fantasie, die hier gemacht werden könnte oder konstruiert werden könnte.
Ja, also das würde, finde ich, auch erklären. Also du hast ja gerade gesagt, ja, eigentlich ist das doch eigentlich ganz erstrebenswert. Man lebt hier irgendwie, keine Ahnung, in Hollywood Hills, hat da ein schönes Haus und so weiter und so fort, einen tollen Beruf. Aber es ist ja gerade so hässlich und so unterkühlt, weil es anscheinend ja so nicht funktioniert. Und durch diese Dysfunktionalität, das wird ja auch dargestellt, also alles ist ja hier irgendwie dysfunktional. Es ergibt ja nichts, irgendeine, was wir Menschen in der scheinbaren Realität jetzt durch soziale und kulturelle Konventionen jetzt als Realität und als sinnvoll und nützlich und wichtig wahrnehmen, diese ganzen Konventionen werden ja hier irgendwie gebrochen. Also alles wird ja hier, sag ich mal, verdichtet und gedoppelt und entfremdet und in der Traumlogik aufgelöst. Letztlich zerstört aufgelöst, sodass wir, und da würde ich jetzt zustimmen, wir sehen hier keine kranke psychische Person, sondern vielleicht eine Person, die wir vielleicht nicht sehen. Wir sind vielleicht in irgendwelchen Gedanken, vielleicht sind wir in Gedanken von vielen Gedanken eines Einzelnen. Das kann man alles mutmaßen. Aber jedenfalls könnte ja auch dieser Erfahrungsraum, der hier über 130 Minuten lang entsteht, Traum und Realität irgendwie als gleichwertig behandeln. Wir haben so ein paar Elemente, so ja, könnte schon sein, aber dann haben wir so Elemente, die sagen, boah, nee, das ist jetzt irgendwie, also das könnte jetzt nicht mehr hinkommen und das funktioniert jetzt nicht mehr so. Und so diese reale Logik, da bin ich jetzt zu wenig irgendwie in der Psychoanalyse und in der Traumlogik drin und ich habe auch nicht Blue Velvet und nicht Fire Walk With Me, sondern Wild at Heart gesehen. Die ja da irgendwie dieses Paar aufbauen sollen. Irgendwie habe ich gelesen, irgendwie in Blue Velvet soll es entstehen, dann in Dings, ich hatte es gerade gesagt, ja. Genau, Wild at Heart, soll es dann weitergeführt werden und jetzt haben wir quasi diese desillusionierte, nicht mehr verliebte Ehe, die jetzt irgendwie bricht. Ich weiß nicht, ob das hinkommt, dazu kenne ich die Filme leider.
Also wir können zumindest sagen, dass Kyle MacLachlan und eigentlich auch Nicolas Cage in Wild at Heart beziehungsweise in Blue Velvet dann Kyle MacLachlan, dass das beides Figuren sind, die sehr, sehr nahe sind an der Pete-Figur im zweiten Teil von Lost Highway. Das kann man mit Sicherheit sagen, ja. Aber genau, nichts davon ergibt Sinn. Und das, was ich jetzt hier präsentiert habe, ist natürlich auch so ein bisschen die faule Lesweise sozusagen, die im Prinzip dann rauskommt, wenn du wirklich nicht weiter hier dran rumdenken kannst im Prinzip. Ne? Dazu kommst du aber zwangsläufig, weil eben dieser Film so konstruiert ist, dass du diese Widersprüche die ganze Zeit hast und du sie eigentlich gar nicht anders auflösen kannst, außer wenn du sagst, nichts von dem, was hier zu sehen ist, ist real, weil alles andere ergibt keinen Sinn. Wenn wir von dieser Zirkellogik ausgehen sozusagen, ne? Am Ende des Films jagen die beiden Polizisten Fred, wenn er davonfährt. Ne? Das sind genau die gleichen Polizisten, die, wenn wir diesen Zirkel weitergehen und die Geschichte von vorne geht. Es sind genau die beiden, die dann am Anfang des Films bei dem Paar bei den Madisons ankommen und fragen, ja hier, sie haben diese Videokassette geschickt bekommen, was ist denn da los im Prinzip? Ne? Also die kennen Fred ja theoretisch schon. Ne? Die kennen Fred sozusagen an einem früheren Punkt der Geschichte und werden ihn darüber hinaus dann irgendwann wieder kennenlernen im Prinzip. Ne? Und gleichzeitig sehen wir vorher eine Szene, in der sie beide schon sagen, ja, okay, das ist hier auf dem Bild Fred Madison oder nee, beziehungsweise das ist Renee, das ist doch hier die Frau von diesem Fred Madison da im Prinzip, ne? Also die kennen sich irgendwie alle, aber ab einem gewissen Punkt fangen sie wieder an, sich nicht mehr zu kennen und dann geht alles von vorne los im Prinzip, aber trotzdem kennen sie sich in der Story schon vorher, ne? Und das, diese Konstruktionen, die sind extrem spannend und die führen dazu, dass dieser Plot nicht auflösbar ist und der in der Rezeptionsästhetik dann eben auch dazu führt, dass man als Rezipient die ganze Zeit dabei ist, daran rumzurätseln und das irgendwie versucht, in eine Logik hineinzubringen, aber daran zwangsläufig nur scheitern kann, meiner Meinung nach, wenn man nicht diese abstrakte Sichtweise einnimmt, zu sagen, das ist alles ein Traum oder das ist alles Vorstellung. Anders geht es meiner Meinung nach nicht aufzulösen.
So, ja. Ne? Also ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, das Unlogische hier dran, dieses wichtige, profunde, unlogische Element ist hier wirklich ein Defizit. Ich könnte es verstehen, aber ich finde es auch wirklich im Sinne dieser filmischen Logik als sehr, sagen wir mal, ja, als sinnvoll mal diese eigenen Ordnungsgewohnheiten in Frage zu stellen. Also ich hatte mich jetzt im Ergebnis war ich sogar noch fauler und habe mich nicht mal auf irgendwas eingelassen, wie ich das mir jetzt irgendwie erklären könnte. Ich fand einfach dieses Ergebnis, diese wirklich phänomenologische Erfahrung mithilfe des Films, dass das Kino nicht Nachahmung einer äußeren Realität sein muss. Aber wenn wir den konventionellen Film, wenn wir den TV anmachen, dann sehen wir doch immer Nachahmung von Realität. Und es scheint ja schon ein Qualitätsmerkmal zu sein, dass in Science-Fiction-Film oder dass in Animationsfilm, warum wird denn König der Löwen irgendwie in real irgendwie nochmal aufgesetzt und so weiter? Mhm. Weil wir irgendwie brauchen, dass ein Film die äußere Realität irgendwie repräsentieren muss und dass Räume erschaffen werden müssen, dass eine Logik erschaffen werden muss und dass ein Bewusstseinszustand erschaffen werden muss, der in unserer scheinbaren Realität funktioniert. Hm. Und das wird ja hier gerade nicht gemacht. Und wie gesagt, mit diesen abgestellten Ordnungsgewohnheiten funktioniert es ja als Erfahrungsraum trotzdem.
Ja, genau. Wie gesagt, also es gibt ja diese Lesweise, die wir zu Beginn präsentiert haben, der kann man eine Zeit lang folgen. Die erste Hälfte ist Realität, die zweite Hälfte ist die Imagination von Fred, dass er in dieser Rolle des jungen Typen ist. Kann man erstmal folgen, ne? Man kommt dann irgendwann an einen Punkt, ab dem es nicht mehr funktioniert. Und ab da kann man dann irgendwie anfangen, wofür steht dieser Mystery Man? Und dann kann man vielleicht von dieser Realitätsebene oder dieser Annahme, dass das, was im Film sozusagen in diesem Film passiert, irgendwie eine Logik hat, kann man weggehen und man kann das erstmal symbolisch oder psychoanalytisch lesen oder versuchen, das zu lesen. Da kann man irgendwie sagen, Fred ist das Ich, dann gibt's das Es, was von Pete repräsentiert wird, ne, dieses Vorstellung, die er gerne sein würde, und dann gibt's das Über-Ich, der Mystery Man, der das Korrektiv sozusagen ist, und Fred sagt, nein, du bist aber nicht das Es sozusagen, du bist im Prinzip Fred immer noch. Mhm. Ne? Dem kann man folgen, und dann kommt man aber an einem Punkt, ab dem man im Prinzip nicht Fred als Teil dieser physischen Realität sehen kann, sondern ihn auch als Abstraktion, als eine Traumkonstruktion im Prinzip betrachten muss, zwangsläufig. Oder ich zumindest mache das so, ne? Sodass man im Prinzip an den Punkt kommt, dass ich bin ich, der diesen Film schaut. Und das Es ist sowohl Fred als auch Pete, und das Über-Ich ist der Mystery Man, der mir sagt, nein, keiner von den beiden hat irgendwas mit dir zu tun oder mit deinen Gelüsten oder sowas. Oder ist vielleicht irgendwie Ausdruck deiner Gelüste, aber das bist nicht du, sondern du bist immer noch der Lukas, der vorm Fernseher sitzt. Trifft ja auf uns beide zu, der Lukas, der vorm Fernseher sitzt. Ja, genau. Und das ist so das Spannende. Also ich komme da nicht umhin, komplett wegzugehen, das als Realität zu sehen. Beziehungsweise ich komme nicht dahin, dass ich irgendetwas, was in diesem Film passiert, als tatsächliche Realität betrachte im Prinzip. Sondern alles ist für mich Ausdruck einer Psychologie.
Geht auch mir auch Fred. So. Ich finde... Ja. Allerdings, was ich dem Film zugestehen muss, der hat so eine schwermütige Alltäglichkeit. Also gerade im Leben dieses Fred Madison, merken wir gerade zu Anfang, also die Lesart kann man durchaus zulassen, wie eben so eine dysfunktionelle, toxische Ehe eben funktioniert. Dass man sich nichts mehr zu sagen hat, dass man irgendwie distanziertes Beisammensein pflegt, versucht irgendwelche ehelichen Rituale, wie eben das Gespräch, die Begleitung zu irgendeinem Ort, sich da gegenseitig zu unterstützen, letztlich miteinander miteinander zu schlafen, Sexualität auszuleben, das Ganze funktioniert ja nicht. Selbst im Akt ist ja jeder irgendwie in sich gefangen und ist jeder mit sich selbst beschäftigt, während da Fred irgendwie auf den Boden starrt und beide irgendwie so quer im Bett liegen, sodass die Gesichter sich nicht kreuzen, sondern irgendwie auch voneinander getrennt sind. Dass alles irgendwie so, dass man zwar beieinander ist, physisch, aber dann doch irgendwie geistig irgendwie völlig voneinander distanziert oder dann auch isoliert ist. Da muss ich sagen, okay, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen und das könnt ihr schon jetzt adaptieren in unsere Realität. Das sind schon irgendwie Mechanismen, die es auch tatsächlich so geben könnte. Das Ganze drumherum, da stimme ich dir voll zu. Genau. Könnte alles von vorne bis hinten irgendwie ein Traum sein, könnte imaginiert sein, könnte arrangiert sein für das Theater, für das Theatrale und letztlich natürlich irgendwie für diese paradoxe und zirkuläre Erzählung, die wir jetzt versucht haben, so ein bisschen plausibel zu machen.
Ja, also es gibt natürlich Anknüpfungspunkte, es gibt so allgemeine Themen, sexuelle Frustration mag es geben und so weiter und so fort, ne? Oder dass man sieht, wie deine Traumfrau mit jemandem rumläuft, den du nicht magst oder sowas, ne? Oder beziehungsweise sie wäre dann nicht mehr verfügbar, in Anführungsstrichen, um das mal so zu sagen, ne? Diese Anknüpfungspunkte gibt's natürlich. Gleichzeitig kommen die meisten Figuren dann irgendwann an einem Punkt, an dem sie irgendwie komplett entgegen dieser ursprünglichen Maxime handeln, die sie vorher hatten, ne? Oder beziehungsweise auf eine andere Art und Weise handeln, als sie es jetzt erwarten, als man es jetzt erwarten würde als Zuschauer, ne? Also gerade nach der Transformation in Pete würde man ja erstmal davon ausgehen, okay, Fred ist jetzt in Pete transformiert, aber der hat immer noch dasselbe Bewusstsein. Aber er handelt ja überhaupt nicht mehr wie Fred. Er nimmt ja auch das komplett für bare Münze, dass er jetzt bei seinen Eltern lebt und dass er seine College-Freunde hat oder Highschool-Freunde hat und dass er jetzt in einer anderen Welt ist. Das ist ein anderer Mensch im Prinzip, ne? Tatsächlich. Bis wir dann eben wieder diese Rückverwandlung haben und dann agiert Fred aber auf eine Art und Weise, als wüsste er genau, was jetzt vorher alles passiert ist, aber ohne, dass das stärker kommentiert wird oder uns irgendein Hinweis darauf gegeben wird, wie das jetzt einzuordnen ist oder sowas. Ne? Das ist jetzt, das macht diesen Film so wahnsinnig konfus und ja. All diese Szenen stehen nebeneinander, haben Bezüge zueinander, aber nicht genügend Bezüge, dass man zu einer allumfassenden, für alle glücklichen, zufriedenstellenden Interpretationen dann kommen könnte. Und das macht, glaube ich, die Faszination dieses Films aus, dass er auf der einen Seite sehr, sehr stark ist in seinen Genre-Konventionen, aber diese dann auf eine Art und Weise kreuzt und mit Elementen anreichert, die dazu führen dass man sagen muss, ich kann es nicht auflösen, außer ich gehe komplett abstrakt und behandle alles, was dort passiert ist, nehme das nicht für bare Münze. Ne? So, das ist so die Problematik, die dann dabei entsteht, die aber auch die Faszination dieses Films dann, wie gesagt, ausmachen. Ne? Und dafür sorgt, dass man diesen Film immer und immer wieder gucken kann und immer wieder drauf rumrätseln kann, wenn man so will. Ne? Was ja für viele David Lynch-Filme gilt, muss man ja sagen.
Findest du, dass Lost Highway ein besonderer Film David Lynchs ist?
Diese Filme sind ja alle auf ihre Art und Weise besonders. Ich finde, es gibt keinen Film bei David Lynch, der so stark ins Genre geht und gleichzeitig so abstrakt ist. Also es gibt Blue Velvet natürlich, der vorher erschienen ist, der auch schon diese künstlichen, kargen Räume dann irgendwann hat, aber der am ehesten noch eine befriedigende Lösung bietet, wo man auf jeden Fall nicht diesen ganz großen Interpretationsdruck verspürt, den man hier bei Lost Highway hat. Also gut, bei Blue Velvet gibt es auch einen großen Interpretationsdruck, aber er hat zumindest ein Narrativ, eine Geschichte, die sich auflöst und die man für bare Münze, die man als Teil einer Realität begreifen könnte, wenn man so will, oder einer Filmrealität, die eine befriedigende Lösung für einen Rezipienten bietet. Das bietet Lost Highway nicht. Und das bietet dann Mulholland Drive auch nicht mit anderen Qualitäten. Und das bietet überhaupt nicht Inland Empire, der in die völlige Abstraktion dann irgendwann reingeht. Aber ich finde diesen Film doch in seiner Art und Weise im Oeuvre von David Lynchs Werk doch so besonders, dass er genügend Anknüpfungspunkte bringt oder uns gibt als Zuschauern, dass wir sagen können, wir kennen das alles, aber dann doch so weit davon abgeht und diese zirkuläre Struktur dann etabliert, dass man sagen kann, er ist auf seine Weise ein sehr besonderer Film, nicht nur in David Lynchs Werk, sondern generell, würde ich sagen. Mhm. So, es gibt nicht viele Filme, die man da nennen kann. Und ich würde dann aber, wenn man das Besondere noch mal so ein bisschen abschwächen möchte, das ist ja im Prinzip, und da wäre ich jetzt noch so bei so einer kleinen These, die ich hätte, das ist ja im Prinzip Meshes of the Afternoon von Maya Duren als Film, nur angereichert durch zwei Genre-Plots im Prinzip, ne? Durch einen Psychothriller und durch einen Film-Noir-Gangster-Film, der im Endeffekt läuft. Aber im Prinzip ist das eine ähnliche Ordnung, wenn man so will, ne? Also eine Figur, die immer und immer wieder bei einem Haus ankommt, in dieses Haus hineingeht, wo es so eine Doppelgängerstruktur auch immer und wieder gibt. Und dann geht diese Geschichte im Prinzip von vorne los und die Figur geht wieder, liefert vielleicht einen Schlüssel für die nächste Maya Duren im Prinzip, die da reinläuft. Und dann wiederholt sich das alles. Das ist auch von der Struktur ungefähr das Gleiche. Also man hat dieses Haus, was so ein bisschen mit einer Treppe hinauf nach oben geht. Ja. Das ist exakt das Gleiche, Ich hatte tatsächlich, bevor ich diesen Film nochmal gesehen habe, dachte ich mir, das ist ja exakt wie bei Maya Duren, aber das ist nicht ganz exakt so. Also das Haus ist so ein bisschen isolierter. Bei Maya Duren ist das ja eher so eine Reihe von Häusern, die da auf dieser Anhöhe sind. Aber ansonsten ist das relativ gleich. Es ist so, als ob man einen Zirkel von Maya Durens Film sich anguckt und den aber durch Plots angereichert bekommt und durch eine viel, viel größere Anzahl von Figuren und von Elementen, die man so aus Genrefilmen kennt im Prinzip. Und das macht diesen Film dann natürlich zu so einer weiteren Variante dieses klassischen surrealistischen Films von Maya Duren, ne? Und nimmt ihm so ein bisschen die Besonderheit vielleicht, aber in dieser Anreicherung durch die Genre-Elemente ist er dann schon wieder sehr besonders. Mhm. Ja. Also ich würde ihn trotzdem auch als besonderen Film im Oeuvre von David Lynch sehen, aber die Filme sind alle auf ihre Art und Weise was sehr Eigenes, ja. Genau. Wie sieht's bei dir aus mit dem im Vergleich zu dem, was du bisher kennst? So vielleicht.
Also mit den Filmen, die ich bisher von David Lynch gesehen habe. Wie gesagt, What Did Jack Do? Ganz kurioser Kurzfilm. Ich habe nichts. Also der Film ist für mich völlig konfus. Ich habe keinerlei Anknüpfungspunkte. Ich bin mir auch immer nicht sicher, muss man mehrere David Lynch-Filme besser in der richtigen Chronologie gesehen haben, um irgendwelche Intertextualitäten und gegenseitigen Bezüge herstellen zu können durch Figuren, Figurenzeichnungen, Orte, vielleicht verschiedene Mechanismen, vielleicht auch irgendwie nur irgendwelche Losungen, die sich durch irgendwelche Filme tragen. Es gibt ja irgendwie die LA-Trilogie, dann gibt es irgendwie das mit dem Paar, was ich da habe ich drüber gelesen. Das ist wie gesagt zwischen Blue Velvet, Wild at Heart und Lost Highway, dass es da irgendwelche Bezüge geben soll. Ja, da bin ich zu wenig im Lynch-Game. Wie gesagt, Dune habe ich noch gesehen. Okay, stimmt. Also so ein paar Filme habe ich gesehen, ja. Da finde ich, dass Lost Highway für mich bisher der Film ist, mit dem ich irgendwie am meisten connecten kann, zu dem ich irgendwie die meisten Bezüge habe und irgendwie die, das ist ja für mich immer ganz besonders wichtig, die oder eine emotionale Begegnung habe. Sei es also durch ganz normale Primäremotionen, dass ich da irgendwie gefordert werde. Und ich finde schon, dass das wirklich ein mysteriöser, sehr spannender, gruseliger und aber auch natürlich komplexer und irgendwie dichter, verzahnter Film ist, auf den man sich, wie gesagt, einlassen muss. Das ist kein leichter Film, dennoch. Aber trotzdem ist es der Film, der mir jetzt am meisten Resonanz gegeben hat. Mhm. Mehr als, ich glaube, Mulholland Drive, mehr als What Did Jack Do und mehr als Dune.
Mhm. Ich würde natürlich immer trotzdem empfehlen, möglichst viele Filme von David Lynch zu sehen. Und auch, habe ich jetzt auch noch nicht alles gesehen, aber auch Twin Peaks sich natürlich anzugucken, weil das Interessante bei David Lynch ist auch im Großen und Ganzen das Universum, was er über seine verschiedenen Filme aufmacht. Du hast jetzt zum Beispiel diesen Bezug genannt, den ich so noch gar nicht genannt oder gekannt hatte, nämlich dass es die Lesweise gibt, dass es dieses Paar vorher schon gab und dass das im Prinzip sich manifestiert in Nicolas Cage und Laura Dern in Wild at Heart oder auch in dem Paar in Blue Velvet, wo ja auch Laura Dern den einen Part des Paares spielt, interessanterweise. Und es gibt ja auch so interessante Bezüge oder interessante Elemente in David Lynchs Werken, die überhaupt keinen Sinn ergeben, aber dann wiederum Sinn ergeben, wenn du andere Filme kennst. Also es gibt so ein klassisches Beispiel, das kann ich mal sagen. In Blue Velvet stößt die Hauptfigur, macht sich da so einen Spaß auf einer Wiese, nimmt einen Stein und wirft diesen Stein einfach so aus Jux und Dollerei, einfach aus Spaß. Sucht dann diesen Stein wieder und entdeckt an der Stelle, wo der Stein aufgesammelt oder wo er den Stein aufsammeln möchte, ein Ohr. Das ist das Ohr einer Leiche. Und dadurch kommt im Prinzip dieser Gangsterplot so in Fahrt. Ne? Er fragt sich dann, wo kommt dieses Ohr her? Soll ich damit zur Polizei gehen und so weiter? Stelle ich selber Nachforschung an? Das sind so die Gedanken, die dann oder die Assoziationen, die dann kommen. Und es gibt eine Szene in Twin Peaks, wo der Officer, der im Fall von Laura Palmer ermittelt, eine Reihe von Figuren in diesem Film dazu bringt, einfach mal Steine zu nehmen und zu werfen. Irgendwohin. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum. Und das wird innerhalb dessen auch nicht aufgelöst. Man kommt dann irgendwie darauf, dass man über das Werfen dieser Steine auf bestimmte Buchstaben kommt, die dann irgendwie einen Namen bilden und das ist dann die nächste Figur, die angesteuert wird. Aber das wird sonst nicht weiter aufgeklärt. So als ob auch Blue Velvet so eine Art Traum vielleicht wäre, den dieser Ermittler hatte, wo er dann irgendwie darauf gekommen ist, okay, wenn ich einen Stein werfe, komme ich der Auflösung dieses Falles näher. Und das ergibt aber innerhalb von Twin Peaks keinen Sinn. Ergibt aber Sinn, wenn man Blue Velvet sich anguckt. Ne? Genauso wie man auch Dune sehen kann als die Manifestation einer Heldengeschichte, in die sich Kyle MacLachlan aus Blue Velvet zum Beispiel hineinlesen könnte. Ne? Weil auch der Dune-Film wirkt ja so konstruiert, auch mit diesen blauen Lichtelementen und so weiter, dass man ja nichts davon ernst nehmen kann, wenn man es nicht innerhalb des Oeuvres von David Lynch irgendwie betrachtet. Mhm. Das ist ja kein in sich geschlossen funktionierender Science-Fiction-Film, ne? Sondern es ist ein Film, der auch sehr, sehr fragmentiert ist und sehr, sehr viele Störelemente hat, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Star Wars oder sowas vergleicht. Ne? Also von daher ergibt das auch für sich genommen relativ wenig Sinn. Aber innerhalb dieses Universums wieder sehr viel. Ist ganz spannend. Und da macht es dann wahrscheinlich auch Sinn, relativ viel von David Lynch zu sehen. Ist nicht immer allumfassend befriedigend und man kommt auch mit diesen ganzen Schlüsseln, die da über die Filme hinweggelegt werden, nicht zu funktionierenden Interpretationen zwangsläufig für die einzelnen Filme, aber man kommt dem Rätsel vielleicht ein bisschen näher. kann man vielleicht sagen. Wir können David Lynch leider nicht mehr fragen, aber er würde ja auch selber nichts über seine Filme herausgeben.
Ich glaube, er hat sich schon mal immer zu so ein paar Kontextualisierungen, was er sich da und dabei gedacht hat, hinreißen lassen. Ich glaube, wir sind ja so langsam am Stranden, so langsam erreichen wir ja so die unsere narrative Küste und sind am Ziel angekommen. Aber ich glaube, er hatte gesagt, dass diese Situation Dick Loren ist tot, ihm wirklich passiert sein soll. Also er soll wirklich irgendwann zu Hause gewesen sein, es hat geklingelt und so weiter. Und dann hat er am Fenster geguckt, niemand war da. Also soll tatsächlich irgendwelche anekdotischen Begegnungen gegeben haben, die David Lynch irgendwie dazu bewogen haben, das Ganze irgendwie so oder so zu machen. Ja. Da gibt es dann schon irgendwelche biografischen Bezüge, warum er das und das und das gemacht hat. Ja, ich weiß nicht, gibt es bestimmt ein paar Autobiografien oder so, wo man so ein bisschen Geschichte zu David Lynch nachlesen kann, wo man vielleicht nochmal die ein oder andere Plausibilität zu irgendwelchen Bezügen finden kann.
Das ist ja so ein bisschen auch das Interessante an David Lynch, dass er um so diese Alltagsbegegnungen, die wir alle als Menschen mit anderen Menschen oder Figuren, kann man sie auch vielleicht nennen, haben, dass er darum ganz, ganz häufig seine Filme oder Figuren strickt. Ne? Also wir alle haben ja irgendwelche Menschen, wenn wir über die Straßen hier in Erfurt zum Beispiel gehen, gibt es gewisse Menschen, die man immer wieder sieht, die vielleicht auf eine gewisse Art und Weise fernab von so einer, von Normalität, sag mal, sich irgendwie bewegen oder verhalten. David Lynch würde daraus dann eine Geschichte machen. Ne? Mhm. Also so Leute, die zum Beispiel unter gewissen Krankheiten leiden, die wir hier auch haben oder sowas, darum würde er dann seine Geschichten stricken. Genauso wie über auch seine eigenen Eigenheiten. Ne? Er hat ja sehr, sehr viel damit gespielt, dass er zum Beispiel immer wieder jeden Tag ins gleiche Restaurant gegangen ist, so ein Burger-Restaurant, sich dort immer einen schwarzen Kaffee und einen Milchshake bestellt hat und so, ne? So Marotten hat. Und das so eine Figur würde er auch in seine Filme reinschreiben, weißt du? Und diese ganzen Begegnungen, die wir alle haben, die benutzt er dann halt dafür. Und das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz, glaube ich. Könnten wir alle eigentlich so ein bisschen unsere Geschichten draus stricken, kann man so sagen. Ja?
Stimmt.
Ja, genau.
Vielleicht noch als kleiner Tipp, nicht als Werbung, als Tipp. Ich habe entdeckt, dass quasi alle großen David Lynch-Filme bei Arthouse Plus verfügbar sind. Gibt es ja über Amazon Prime, kann man diesen Channel dazu buchen, gibt es auch als eigenständige App. Nur so als Hinweis, da kann man, glaube ich, relativ preiswert an die Filme in sehr guter Qualität rankommen. Habe ich zumindest entdeckt, als ich da mal nach Lynch geguckt habe, darüber auch dann, weil es einfach praktisch war, ich eigentlich den Film auf Scheibe gehabt hätte, dann aber doch irgendwie, sieht man mal, wie es so läuft, den Streaming-Dienst benutzt, habe ich darüber, Lost Highway gesehen. Ja, hat funktioniert, war schön.
Genau. Und man findet ja auch auf YouTube sehr, sehr viele von seinen Kurzfilmen durchaus. Ne? Wie gesagt, das Quinoa Kochen kann ich sehr empfehlen oder auch Rabbits oder sowas, das findet man nicht nur auf YouTube, sondern auch auf verschiedenen anderen Plattformen, Vimeo oder sowas, da gibt es auch genug, also es gibt trotzdem genug David Lynch Content, sagen wir es mal so, oder Filme, die man immer noch gucken kann. Schade, dass nichts weiteres mehr von ihm kommt. Man hat ja in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren war das ja immer auch so ein Rätsel, macht er noch irgendwas oder sowas, und ja, jetzt ist klar, Twin Peaks The Return war das letzte große Ding sozusagen.
2017,
genau. Okay. Also auch schon fast 8 Jahre her jetzt, ne? Genau, und der letzte Film ist schon fast 20 Jahre her mit Inland Empire.
Mhm.
Die Zeit vergeht, ne? Genau, hast du noch was zu Lost Highway?
Ich bin soweit zufrieden und eigentlich mit meinem Latein am Ende. Und ja, eigentlich würden wir jetzt im Sinne des Films wieder von vorn anfangen, aber nach 2 Stunden und 5 ersparen wir euch das.
Es gibt ja diesen Fred, der zusammen mit seiner Frau dort lebt in seinem Haus. Ja, nee, genau, das ersparen wir euch. Ja. Genau, wir hoffen, wir konnten ein bisschen was beleuchten zu diesem Film, unsere eigenen Gedanken ein bisschen transportieren. Ich habe gemerkt, dass es ganz schön schwer ist, über den Film zu sprechen, weil man immer wieder selbst auch in Sackgassen kommt oder an Stellen kommt. Nee, warte mal, das kann ich ja gar nicht so behaupten, weil ganz so klar ist das ja gar nicht auflösbar. Ne? Also das ist zwangsläufig, glaube ich, ein Zustand, den man erreicht, wenn man über diesen Film spricht, dass man so in so eine gewisse Sprachlosigkeit oder selbst sich in Widersprüche auch verstrickt irgendwann. Mhm. Ne? Das merkt man, glaube ich, ganz stark. Ja. Genau.
Dann haben wir, glaube ich, noch einen letzten Punkt zu beschreiten, denn ich bin dieses Mal dran, den Film für die nächste Folge auszuwählen, und ich bin meiner Aufgabe nachgekommen, habe hier den Film auch schon verdeckt liegen. Du weißt nicht, was es für ein Film ist. Ich weiß es allerdings schon. Es ist ein Film aus dem Jahr 2023. Ich glaube, es ist ein Film, den du Dune vielleicht 2. Noch nicht gesehen hast.
Nee, da nochmal? Jetzt, ja. Dune 2, wollte ich gerade sagen. Nee, aber, nee,
es hat Scherz. Nichts mit Lynch zu tun. Ich denke, es hat überhaupt nichts mit Lynch zu tun. Geht in eine völlig andere Richtung. Ich spoiler mal. Ich hatte im Sinn, dass wir uns Donnie Darko mal widmen. Mhm. Haben wir aber nicht gemacht. Sondern einen anderen Film, wie gesagt, aus dem Jahr 2023 von Jonathan Glazer. Und zwar gucken wir uns demnächst The Zone of Interest an.
Oh, wow.
So, ich habe hier mal die Blu-ray überreicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast die Blu-ray. Ja. Hast du den Film schon gesehen?
Nein. Das habe ich mich bis jetzt drum gedrückt, tatsächlich. Okay. The Zone of Interest, okay. Ja, sehr gut.
Dann umso besser. Jetzt musst du das Ding gucken.
Gute Laune-Thema.
Ich bin sehr gespannt.
Vor der Brust auf jeden Fall. Ja, also ich freue mich darauf. Also ich weiß natürlich so grob, um was es in dem Film geht. Habe hier davon gehört. Aber nee, ich habe den noch nicht gesehen. Habe nur gesehen, dass er frenetisch gefeiert wurde und sehr intensiv besprochen wurde. Bin sehr gespannt darauf. Ich habe das bisher noch nicht über mich ergehen lassen, die ganze Geschichte. Aber bin sehr gespannt auf das Gespräch. Ja.
Gucken wir mal. Ich bin auch gespannt, wo wir dabei rauskommen. Möchte jetzt noch keine Position beziehen, aber freue mich natürlich auf das kommende Gespräch, das jetzt nach unserer kleinen Sommerpause sicherlich nicht mehr so lange auf sich warten lässt.
Ja. Naja, das Ding ist ja, dass ich jetzt erstmal im Urlaub bin demnächst. Also zumindest für eine Woche oder für zwei Wochen. Zwei Wochen müsst ihr mindestens warten, sag
ich
mal.
Das ist, glaube ich, noch. Also so schnell wären wir ja fast noch nie gewesen. Das wäre dann quasi fast die schnellste Folge gewesen.
Ja, also wir kommen irgendwann zurück dann demnächst. Ja, genau. Ja, genau. Dann verabschieden wir uns, würde ich sagen. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auf das Gespräch über Zone of Interest. Hat auch Spaß gemacht, über Lost Highway zu sprechen. Gehabt euch wohl, geht viel ins Kino, schaut viele Filme. Macht's gut, ciao.
Macht's gut.